Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Und hallo Publikum.
Hi.
Hallo, hallo.
Der Blindflug ist heute auf dem Patio-Restaurantschiff im Rahmen der Eat Berlin.
Unter Wasser.
Unter Wasser. Bernhard ist auch da, der Chef der Eat Berlin. Danke, dass du das eingefädelt hast. Und, aber anders als bei anderen Blindflug Live ist es heute tatsächlich eine Produktion. Also
wir sitzen hier und reden miteinander, genau.
Und da einige im Publikum, wie wir wissen, uns noch nie gehört haben, weil sie über die Eat kommen, erklären wir noch mal ganz kurz, was wir hier machen. Wir schenken uns gegenseitig Wein ein.
Normalerweise in schwarze Gläser, das können wir hier heute nicht machen.
Genau, leider nicht, aber dafür auch heute erschwerte Bedingungen, genau, weil wir beide nicht wissen, was es ist, denn eigentlich schenkt uns die Eat zwei Weine ein und die Winzer verstecken sich oben und kommen erst raus, wenn wir aufgelöst haben.
Also auch das ist was Neues, weil sonst haben wir auch nie Winzer da. Ja?
Genau, wir werden zwischendurch
nochmal einen Winzer mit einflechten oder eine Winzerin.
Genau, und weil wir ja üblicherweise keine Winzer interviewen, haben wir dann jetzt auch gleich noch das schwere Thema, dass wir noch nicht mal wissen, wer es ist. Wir können uns also nicht mehr vorbereiten. Nee. Das macht es dann richtig interessant. Ansonsten kriegen wir, glaube ich, gleich unseren ersten Wein serviert und haben dem Publikum eben schon beim Warm-up so ein bisschen erzählt, was wir hier machen. Also ein bisschen detaillierter als nur schwarzes Glas. Was wir noch nicht erzählt haben, ist, dass während also einer dem anderen einschenkt und ihm Zeit gibt,
seine Geschmacksknospen zu entfalten und zu sehen, was er für einen guten Tropfen im Glas hat.
Genau, mal zu gucken, ob es ihm schmeckt oder nicht, erzählt derjenige, der einschenkt, normalerweise einen Schwank aus seinem Leben, aus seinem Weinleben. Das gibt dem anderen die Möglichkeit, so ein bisschen zu verkosten und ein bisschen Zeit zu haben und so. Und nachdem dann der Wein besprochen ist und dann aufgelöst ist, wechseln wir.
Genau.
Und wer anfängt, bestimmen wir auf eine ganz, ganz altmodische Weise.
Wir würfeln.
Ich würde sagen, wir legen aber mal los hier.
Eine 4. Eine 5.
Gut, dann fängst du also quasi an mit deiner Geschichte. Ich habe mir heute Parteikarten geschrieben. Aber wir warten sowieso auf den Wein und fragen einfach mal kurz, das ist ein geschnittenes Podcast. Also weil wir schlürfen und so weiter und so weiter und
schmatzen. Das will keiner
hören. Deswegen haben wir diese Bodypacks auch. Normalerweise sitzen ja Podcaster an diesen großen Membranmikrofonen mit so einem schönen Popschutz davor und reden dann da rein. Und das machen wir alles nicht, weil das wäre so ein bisschen schwierig.
Wir spucken zu viel und so.
Das wäre dann ein bisschen schwierig mit dem Weintrinken. Wir sitzen also quasi mit diesen Dingern hier. Und das führt aber dazu, dass ich in einer Postproduktion erstens denjenigen, der gerade schlürft, ein bisschen mute. Und zweitens, dass wir auch einfach gelegentlich dann mal was rausschneiden. Da sind wir dann ein bisschen entspannter. Und deswegen können wir dann eben auch das, was ich jetzt erkläre, oder wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, während wir auf den Wein warten, das kann ich dann einfach nachher aus dem Podcast rausschneiden. So, cheers.
Cheers.
Zum Wohl.
Haben noch nicht alle. So. Es perlt.
Es perlt und riecht nach Riesling, oder? Erzähl mal.
Okay, also, ich bin vorgestern noch durch den Keller, weil ich dachte, ich muss noch irgendwas mitbringen. Danach fiel mir das ein und habe dich noch mal gefragt, dass ich nichts mitbringen muss. Und stand klassisch irgendwann da unten und habe geschaut, was ich mitbringe. Und dann stand ich vor alten Bordeaux. Und bei den alten Bordeaux fiel mir ein, dass wir da ja irgendwie komisch, also dass ich mit denen anders, da muss ich, also dass ich da nochmal drüber sprechen wollte, weil wir in meinem Kopf hat das ganz komisch stattgefunden. Also du kennst mein Beuteschema ja relativ klar. Ja? Ich bin so ein, was trinke ich gern? Was würdest du sagen?
Rhön
trinke ich gern.
Zuallererst Rhön.
Burgund, sehr, ja.
Ein bisschen auf Italien.
Auch Italien, ja, kommt dann auch, stimmt.
Und da kommt noch zwei, drei Sachen. Priorat, Bordeaux kommt sehr spät.
Bordeaux kommt wirklich, wirklich sehr spät. Ich bin so ein bisschen glücklich in dieses Bordeaux-Thema sehr, sehr spät reingeschlittert. Das heißt, eigentlich trinke ich doch ziemlich gern reinsortig, bis auf Rhön, da ist es, naja, obwohl reinsortig Grenache gibt es auch relativ viel. Das mag ich auch sehr. Trinke ich nicht so oft Mischungen, also Cuvées. Und bei Bordeaux sind wir schon sehr cuvée-mäßig, gut, Priorat und sowas, klar, aber an die Bordeaux habe ich lange nicht rangefunden. Ich habe ganz viel früher bei Mövenpick immer noch verkosten können, wenn die so frische Bordeaux aufgemacht haben mit ihren Jahresverkostungen und sowas. Ja. Und ansonsten hatten wir das, glaube ich, nie.
Ja.
Wir hatten nie irgendwie frische Bordeaux und alte auch nicht. Keiner von uns hatte das im Keller. Du hast ein bisschen was im Keller. Und ich hatte damals noch gar nichts bei mir im Keller, glaube ich, oder so gut wie gar nichts. Und ich habe das auch ganz spät getrunken. Für mich war immer die Frage, und die Frage sich dann gestellt hat in der Zeit davor, bevor wir das Glück hatten, oder dass ich das Glück hatte, das mehr zu trinken, immer, warum denn überhaupt? Ne? Das ist so schwer, so tanninlastig, so viel Holz und alles, also in der Jugend schwer zu trinken. Und ich habe es einfach ja gar nicht verstanden. Ja, also ich habe es einfach grundsätzlich nicht verstanden, wie es funktioniert und was es sein soll und wie das ist. Und dann hatte ich ja das große Glück und das große Vergnügen, anzufangen mit einem sehr bescheidenen Motor 82,
ja.
Der mir dann relativ schick den Teppich ausgebreitet, den roten Teppich ausgebreitet hat,
ja.
Und mir so ein bisschen erklärt hat, wie das funktioniert. Da habe ich begriffen, was das mit diesem Bleistift soll, also mit dieser Graphitnote und wenn das dann so ein bisschen alt ist, wie schön es sein kann und dass das dann, wenn das auch nicht so viel Alkohol hat wie jetzt, sondern diese schönen 12,5%, die es damals hatte, wenn es noch ein bisschen jünger war, wie schön es ist.
Ja.
Und dann haben wir ja angefangen, tatsächlich ein bisschen mehr Bordeaux zu trinken. Insgesamt hatten wir ein bisschen Glück, weil wir noch einen Freund haben und meinen Geschäftspartner, der dann auch Lust hatte darauf und relativ viel nachgekauft hat. Und dann hatten wir noch das große Glück, wir haben noch einen Keller aufgekauft mit sehr vielen alten Bordeaux aus den 90ern und sowas. Und da haben wir uns die letzten drei Jahre doch ziemlich reingetrunken und das letzte Jahr aber schon deutlich mehr. Ich bin damit dann über die Zeit relativ warm und relativ fröhlich geworden, aber natürlich müssen wir immer noch mal im Kopf behalten, auch relativ weit oben eingestiegen und auch relativ weit oben geblieben. Mhm. Also die kleineren Sachen sind dann sowas wie Montrose und Le Pauvry oder sowas, ja, also viel ja, kleiner wird es dann gar nicht.
Aber das hast du
dann,
also Montrose hast du, glaube ich, bisher nur Jahrgänge getrunken, die mindestens irgendwie so 98 Parker-Punkte hatten oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Also du hast
ja
nur die besten Jahrgänge getrunken. Da kann ich nur sagen, da fehlt dir dann vielleicht noch ein paar kleinere Jahrgänge, um das endgültig. Man sagt ja immer, du kannst es erst beurteilen, wenn du ganz tolle Dinge getrunken hast. Ich glaube, bei dir ist es eher andersrum. Du kannst vielleicht das ein oder andere erstmal beurteilen, wenn du mal so ganz bürgerliche Sachen getrunken hast.
Aber dann, sehr genau, da kommen wir jetzt, weißt du, dann ist ja genau das, dann haben wir diesen Keller und haben uns da schön durchgetrunken und haben letztes Jahr auch immer zu Proben nochmal uns deutlich schöne Sachen rein. Also bis runter nach, sind ja unter uns, bis runter nach 1800 noch ein bisschen was und so. Ja, ich glaube bis 1899
Léoville Poffery hatten wir, oder?
Und es war sogar noch ganz gut trinkbar.
Ja.
Das war sehr anständig trinkbar und auch völlig in Ordnung. Ein paar schöne Sachen aus 45, zwei eigentlich nur, der Rest war tot.
Ja.
Und insgesamt, das macht schon Spaß und wir haben das sehr genossen. Ich stand aber dann im Keller jetzt nochmal vor diesen ganzen Modus und wir haben jetzt nochmal eine große Probe im Frühjahr, zwei große Proben im Frühjahr. Mhm. Auf eine freue ich mich, auf die andere weiß ich noch nicht so richtig.
Ja.
Das eine ist einmal
82
und 22. In relativ ausschweifender Güte.
Ja.
Und mir geht es jetzt ein bisschen wie jetzt in der ganzen Zeit, ich mache das mit dem Champagner wirklich, wirklich gerne, aber mir geht es ein bisschen wie mit dem Champagner, ich hatte davon ein bisschen zu viel. Ich hatte ein bisschen viel Bordeaux die ganze letzte Zeit und und wir hatten das ja auch schon mal andersrum. Ich meine, wir trinken da sehr schön und sehr gut, aber wir haben ja auch mit diesen ganzen Bordeaux, ich finde, sehr anständig und sehr gut getrunken, aber nicht viel besser, als wir das mit anderen Sachen hatten. Ich komme, also mein Schluss, wo ich davor stand, war ja, ich gucke gerade viel lieber wieder zu den Sachen, von denen ich herkomme und wo ich mich wohlfühle und die ich dann wieder viel lieber rausgreife als diese ganzen Bordeaux. Mit dem Nachteil aber, dass ich ja weiß, dass bei den ganzen Bordeaux noch unglaublich viel kommt. Die Keller sind voll bis zum Anschlag.
Mhm.
Die meisten, also wenn jetzt, also den 96er Keller, den wir gekauft haben, also es war viel 96, also 95, 96 drin und so. Das sind halt, wenn man jetzt mal, ich will nicht uncharmant sein, da bist du ja noch nicht in dem Alter, aber ganz viele, die diese Weine gekauft haben, sind jetzt langsam sozusagen, wie sagt man das jetzt geschickt? Sie segnen das Zeitliche, ja?
Ja,
so Stück für Stück. Und da gab es ja ganz viele, die sich die Keller davon ja auch wirklich
voll gemacht haben,
ja. Das heißt, da gibt es ganz viele Weine, die relativ auch noch dann relativ viel Geld kosten, für die Leute auch noch relativ viel Geld ausgeben und wo die Preise auch wirklich dann auch nochmal, das war der andere Punkt, wo die Preise auch nochmal so extrem exorbitant sind. Also die sind ja auch in alt jetzt in der Zwischenzeit hoch. Wenn du sie nicht damals gekauft hast,
Also mal für diejenigen, die jetzt nicht so tief drin sind, vielleicht mal so ein Beispiel. Also wenn man 96 als gutes Jahr Bordeaux, man sieht vielleicht das beste Jahr im Jahrzehnt der 90er.
Ja, stimmt.
Und man nimmt die herausragenden Weine. Wir hatten neulich getrunken Leo Velasquez. Das ist auf jeden Fall einer der höchst bewerteten Weine. Der hat damals vermutlich gekostet, wenn es 50 Mark waren, dann war das teuer. Ich würde eher sagen, der ging vielleicht für 35 dann so in den Keller rein und geht jetzt für 550 Euro aus dem Keller wieder raus. Das ist schon ein bisschen krass. Andererseits ist es aber so, und das ist das was du angedeutet hast, wo man auch vielleicht erklären muss, wenn dann aber mal jemand das Zeitliche segnet und da steht die arme, traurige Witwe,
die Meister mit meisten nicht
und will den Keller versilbern, und selbst wenn sie jemanden trifft, der fair ist, dann zahlt er ihr natürlich nur 230 bis maximal 250 Euro.
Immer noch für die viel Flasche. Geld, muss man trotzdem mal sagen. Ja, also
das heißt, es gibt eine unglaubliche Diskrepanz. Man sagt in diesem Bereich, dieser Business Talk jetzt immer, das ist Buy on Retail, Sell on Wholesale. Also private Sammler kaufen zu Endverbraucherpreisen, und wenn sie dann den ganzen Keller abgeben, verkaufen sie zu Großhandelspreisen, weil sie selber wieder an Verwerter verkaufen, weil kein Privatmensch oder die allerwenigste Privatmensch geht rein und sagt, ja, die 5000 Flaschen hier nehme ich. Wenn 2000 Chiantis dabei sind oder sowas, die einfach nur verwertet werden müssen.
Müssen sie oft auch einfach nur, das ist halt leider so.
Und vielleicht 3000 Bordeaux, die man auch nicht alleine trinken kann. So, ne? Also die Leute haben ja häufig dann auch keine...
Viel zu viel gekauft. Und doch nie aufgehört. Ich meine, das kennen wir alle, das muss man ja sagen. Also.
Ja, wobei...
Schön den Kopf schütteln, immer wichtig. Also,
ist immer so bei 2010 Lafite mit 800 Euro dann Händlerpreis oder Endverbraucherpreis sind die dann vielleicht ausgestiegen. Ne? Aber die haben halt vor allem bis 2000. Ich glaube, in Deutschland liegt unendlich viel 90er Jahre Bordeaux in den Kellern.
Weil die 80er Leute noch 90er.
Wie König führen konnten.
Und gerade 90er, glaube ich. Also gerade 90er, weil es gerade noch so ging, und dann wurde es teuer in den 2000ern.
Also ich habe das erste Mal 2003 subskribiert, und da wurde noch überwiegend in 12er Holzkisten subskribiert.
Das kannst du dir heute nicht mehr leisten.
Da gab es noch Händler, die haben gesagt, sorry, Sie nehmen eine ganze Kiste oder Sie müssen woanders kaufen, also in der Subskription. Die meisten Chateau haben die 12er Holzkiste mittlerweile abgeschafft. Das wird überhaupt nur noch in 6er Holzkisten ausgeliefert, weil...
Auch das ist schon teuer. Also.
Ja, und weil teilweise ja auch... Ich sag mal, da werden ja auch Lastzüge überfallen. Also wer sitzt so ein Lastzug, wenn da die 12er Holzkisten Mouton drin sind? Also das ist tatsächlich ein Problem, dass die mittlerweile in neutralen Lastern aus Bordeaux abgefahren werden, weil da diverse schon mal an der Raststätte während der gesetzlichen Ruhezeiten, die sind aufgewacht, die Plane war aufgeschnitten, also
zack, alles
und
weg.
Der Mouton fehlte.
Aber das hast du bei viel. Dann hast du noch mal diese ganzen schönen teuren Weine. Also wir haben jetzt ein bisschen Glück, der Keller ist relativ voll und das ist nett. Aber auch bei ganz vielen anderen liegen ja dann auch deutlich mal kleinere. Und für mich, ich fühle mich einfach in der Zwischenzeit wieder viel, viel wohler. Ich fange mich an, wieder viel wohler zu fühlen bei den anderen Sachen, bei den Pinots, bei den schönen Deutschen und bei den Französischen in der Zwischenzeit ehrlicherweise immer noch. Obwohl, das war schon wahrscheinlich, es war noch nicht immer so, aber schon ein bisschen. Also ich fühle mich nicht mehr ganz so, es ist mir zu viel und zu doll und ist mir dann auch tatsächlich mit dem ganzen Preis im Augenblick immer noch zu viel. Und ich bin da nicht mehr so richtig dabei, weil ich glaube, dass wir noch ein bisschen Glück haben werden und uns die Sachen raussuchen können, weil da so viel liegt. Mhm. Und weil die Preise dann noch extrem runtergehen werden und wir noch echt eine ganze Menge um die Ohren hauen kriegen für gute Preise und viele Keller aber auch tatsächlich, glaube ich, einen großen Wertverfall erleben werden, glaube ich noch.
Ich glaube,
da geht es richtig nochmal in die Hosen. Also das kann gar nicht anders sein.
Aber was vielleicht auch, weil wir haben am Samstag noch ein Bordeaux getrunken und dann hast du ja mal zu Flo und mir, also unserem dritten Mann im Bunde, gesagt.
Im Zug.
Jetzt bitte erstmal kein Bordeaux mehr. Ja. Können wir mal eine Bordeaux-Pause machen? Und ich glaube, eine Sache ist erstmal, dass das... die jüngeren Jahrgänge einfach sehr viel harscher sind, weil die sehr viel mehr Termin haben, weil einfach sehr viel mehr Sonne ist.
Aber immer so, ja. Und mehr Alkohol in der Zwischenzeit aber auch. Also was jetzt immer ist,
mehr Alkohol,
viel mehr Alkohol, 14,5.
Und man dann eben doch 20 oder 10 Jahre warten muss, bevor das harmonisch wird, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Und dass es mittlerweile ein anderer Wein ist. Und ich glaube, wir werden bei bestimmten Weinen vielleicht auch nicht ganz so einen harten Preisverfall erleben, weil es wird die Weine vor dem Klimawandel geben, so wie man heute für Präphyloxera-Weine, also für die Weine vor der Reblauskatastrophe, unfassbare Preise zahlt, weil es gut ist, 1870 und so viele gibt es davon nicht mehr. Aber das vielleicht ist nochmal potenziert gegenüber anderen. Finde ich, könnte es wirklich passieren, dass man sagt, so die letzten klassischen Bordeaux-Cuvée mit 12,5 Alkohol, das gibt es jetzt nur noch in ganz wenigen Jahrgängen.
Und es fällt jetzt aber auch schon langsam, fallen sie dann auch nach und nach auseinander. Das ist auch nicht mehr so.
Nee, man, das in neuen Jahrgängen, also in der vierten Latour. Da steht aber mittlerweile auch neben jedem Rebstocken irgendwie ein
Belüfter.
Polnischer oder rumänischer Mitarbeiter und sagt da, und wedelt so ungefähr, ja.
Das ist wirklich so. Ich meine, die nehmen die Flasche ja auch immer noch 500 Euro ab Weingut in der Zwischenzeit oder sowas. Ja,
also insofern ist das, können die sich das leisten. Das wird, glaube ich, das Thema, dass wir ganz wenige Weine haben, die mit extremem Personalaufwand noch so schmecken wie die alten. Und die anderen werden zusehends schwieriger.
Finde ich auch.
Sollen wir schon was über den Wein sagen?
Wir können erstmal schon was über den Wein. Oder Wertenkeller 2. 3, gut, der Rest nicht. Wie viel Bordeaux?
Bordeaux nicht viel, also unter 10%.
Okay, und ansonsten bist du bei?
Deutsch, Riesling, Pinot.
Okay.
Du?
800 Flaschen Bordeaux.
800 Flaschen Bordeaux.
Wie oft trinkst du es noch? Sagen wir mal so, man kauft ja, man hast ja dann auch immer das Problem, dass du dann ja auch welche hast, die ja dann auch in der Zeit wertvoller geworden sind. Und du ja dann vielleicht ganz oft überlegst, so eine 200-Euro-Flasche.
Spielt bei mir keine Rolle.
Jetzt gut. Aber wie oft machst du.
Weil es jetzt im Keller liegt.
Das ist ja eh schon bezahlt. Genau, das kenne ich, ja. Aber wie oft machst du denn Motor auf? Immer noch viel?
Also 2-3 Mal im Monat schon.
Okay.
Na gut, aber dann bist du mit 800 Flaschen ja für 10.
Das dauert noch eine Weile dann.
Das dauert dann noch eine Weile. Drei Flaschen im Monat, das sind 36 im Jahr. Wenn die im Schnitt 12 Jahre reifen müssen, damit sie gut sind, reichen ja 400 Flaschen dann vollkommen aus.
Das Problem ist ja, dass ja nicht bloß der Bordeaux da liegt, der andere Kram liegt ja auch da.
Ja, das kenne ich. Ich habe mich gerade sehr konsequent von 2 auf 1 Keller runtergetrunken. Das ist einfach 4 Jahre lang
kein... Und dann macht er einen Monat alkoholfrei im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft.
Vier Jahre lang, weiß ich nicht, also Schaumwein gekauft, weil der liegt da auch nicht im Keller. 4 Jahre lang fast nur... Schaumwein. Und
ja, aber auch, weil wir Glück haben, weil wir insgesamt immer viel ein. Also,
ja, aber einfach, weil das runter muss. Ja, und 30 Flaschen, war eher 20 Flaschen Stillwein im Jahr, die man dann mal weglegt, weil man eine totale Lücke hatte. Ich hatte keine einzige Flasche Barolo im Keller oder sowas und ich trinke das eigentlich ganz gern. Dann geht man mal hin und sagt, gutes Jahr jetzt mal. Aber ansonsten einfach nichts kaufen. So kann man aus 2 Kellern einen machen. Wie viel Bordeaux hast du?
Vielleicht 200 oder so.
Also überschaubar. Und bei den anderen? Trinkt, also wie ist das, wenn ihr weggeht, irgendwo ins Restaurant und sowas? Bordeaux ist nicht das, also im Schnitt nicht das Erste, was einem einfällt, oder? Weil es auch immer gleich preislich ja ziemlich, also ich meine, wo sind wir? Restaurants, unter 100 fängt nichts an, glaube ich, oder? Und also mal grob, im Restaurant wird eher knapp. Da sind wir einfach nicht dabei. Also da kriegst du auch die Leute nicht dazu. Mhm. Und nicht alle haben dann so viel Glück. Mich macht es dann das Glück. So, was haben wir im Glas? Ihr dürft mitmachen.
Aber erstmal, wir sagen immer, es ist, ob es gefällt oder nicht. Das ist ja mal die oberste.
Also, ich finde, es musste sich im Glas ein bisschen entwickeln.
Ja.
In der Zwischenzeit hat es ein bisschen Nase bekommen. Das hat es am Anfang fast gar nicht gehabt.
Aber ich bin dran. Du hast die Geschichte erzählt.
Mein Gott, bist du streng heute.
Ja, ich fand auch, dass es erstmal sehr gereift roch. Und ich finde, das ist es immer noch. Es riecht die ganze Zeit. Sehr gereift. Es riecht aber nicht, also Schaumwein, klar, normalerweise würden wir immer erstmal ansagen, was wir wegen des schwarzen Glases jetzt irgendwie so vermuten, aber es riecht nicht nur als Schaumwein gereift, sondern es riecht für mich auch so, als wäre der Grundwein, bevor er versektet wurde, auch noch eine Weile gereift. Also wir haben schon so eine, wir haben schon so eine gewisse Grundreife, die nicht so, für mich nicht so mit Hefelager und langem Flaschenausbau zu tun hat, sondern eher mit einem vielleicht längeren Fasslager, einem größeren Fass oder sowas. Also ich glaube nicht, dass der Sektgrundwein im Februar des nächsten Jahres quasi in die Tirage gegeben wurde, sondern ich glaube, dass der noch mal ein bisschen länger. Dann ist er schon mutig gereift. Ich denke, es gibt auch Leute, die sagen würden, der schmeckt ein bisschen alt. Gibt es irgendjemanden, dem er zu reif ist? Nein, das ist gut, alles Kenner hier.
ein leichtes.
Ich finde, er hat eine sehr feine Perlage. Ja. Also das würde auch für ein sehr langes Hefelager sprechen. Und ich finde, dass er sehr angenehm ist im Spiel. Er ist nicht zu süß. Ich glaube nicht, dass das Brut Natur ist. Ich glaube, das ist ganz sorgfältig so ein bisschen
Brüt,
aber vielleicht auch extra Brüt. Aber auf jeden Fall passt dieser, wenn Zucker dazugegeben wurde in der Dosage, passt das hervorragend zu der Säure und zu dem ganzen Wein.
Aber wir reden über?
Meinst du, ob wir über Riesling reden? Oder?
Na, erstmal, wir reden über Sekt oder Champagner?
Tja. Jetzt fragen wir erstmal, wie die anderen Leute ihn fanden. Nein, ich habe, also, weil, ja, wenn der Typ hier vorne irgendwas sagt, wer sagt denn dann noch was anderes? Ja, das ist ja so, das ist immer so die, deswegen haben wir das auch bei den Champagner-Pop-Up-Verkostungen und sowas immer so gemacht, dass ich dann eher, also ich habe eine Idee, ich lege mich da auch jetzt für mich fest und werde davon nicht abweichen, sagen wir mal so. Aber wie gefällt er euch denn?
Sehr nett.
Sehr nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Okay. Gibt es jemand, der sagt, das ist richtig starker Stoff?
Ich liebe den total, aber deshalb haben wir den auch heute.
Siehst du, gut, okay.
Ich finde den auch richtig
gut. Noch mehr?
Bisschen reif.
Ich mag es lieber frischer, nicht so reif.
Okay, er mag es lieber frischer.
Ich finde ihn super interessant.
Ja.
Ich würde sagen, es ist kein Champagner. Es ist ein Schaumwein. Also ein Sekt, ein Wintersekt.
Hier kommt es von mir.
Aber
ja, das hat Satz mehr an dem. Ja, würde ich auch sagen. Also ich brauche, es hat im Abgang so ein kleines zartes Bitterli.
Ja, es hat ein Bitterli,
so ein schönes Bitterli mit drin, was das aber ganz animierend macht. Ja, wo es dann was so eine schöne Frische bringt zu der Reife, die es anscheinend hat, wahrscheinlich jedenfalls.
Ja. Ja?
Die Perlage auch so ein bisschen zurückgegangen, also wirklich sehr fein und zart. Aber wie alt? Was?
Oh ja, wie
also vom
alt?
Jahrgang? Also
ich würde schon sagen, wenn das ein Jahrgang ist, dann ist das, dann ist das 16 oder 15.
Oder sowas Lauermäßiges.
15 wäre jetzt, ja, oder so, 15 wäre jetzt ein bisschen wärmer. Ich finde, er schmeckt auch ein bisschen wärmer.
Bei Lauer bin ich sehr dabei.
Bei Lauer bist du dabei? Okay. Kommt jetzt Florian Lauer gleich hinter den. Okay, also so alt schon. Das kann natürlich auch sein, ja. Vielleicht ist das auch der Fehler und da ist doch früh in die Tirage gegangen und liegt einfach schon ewig auf der. Für mich ist es trotzdem irgendwie Riesling. Also
ich glaube auch. Also Riesling-Sekt.
Riesling-Sekt.
Riesling-Sekt. Bernhard nickt so ein bisschen ganz schamlos vor sich
hin. Ist der oder die Winzerin oder Winzer schon da? Oder ist
ich muss ihn vertreten.
Okay. Du musst ihn vertreten?
Ich muss ihn vertreten, weil kurzfristig was dazwischen gekommen ist.
Ah, okay.
Aber
dann musst du das Mikro nehmen.
Ja.
Nimm mal Platz hier auf dem Winzerstuhl.
Komm zu uns.
Also, der Winzer heißt Bernhard Moser. Herzlich willkommen.
Der macht jetzt auch Wein.
Ja. Der macht ihn Wein.
Der macht ihn Wein. Sehr schön.
In welcher Region seid ihr denn?
Das kann man nicht, also das haben wir ausschließen. Das ist nicht Mosel.
Ja. Ich bleibe mir jetzt mal treu. Wir haben neulich eine Geschichte darüber gemacht, dass diese zweite Gärung das Terroir im Prinzip komplett unmöglich macht, weil wir haben, also mein Highlight war, ich habe
kräftig
für die Organisation übernommen sozusagen für eine ganz große Champagnerprobe, die wir gemacht haben, die 2008er. Ich glaube, bei der 2008er warst du nicht dabei, du warst nachher bei der 96er dabei, ne?
Bei uns. Ich war bei 96.
Bei der 2008er-Probe saßen wir dann mit allen aktuell noch lebenden deutschen Schaumweinbuchautoren. Keiner hat bei irgendeinem Wein gesagt, oh, das ist aber Côte d'Or. Oder oh, das ist aber Valle de la Marne. Oder oh, das riecht nach Rams. Also, das absolut überhaupt nicht. Deswegen würde ich mich da auch jetzt nicht, es wäre geraten.
Ja. Falls.
Ich kann ja mal verraten, dass ich ja Felix, wir kennen uns ja ein bisschen, ne, aber ich halte ihn ja für einen der besten Verkoster, die wir hier in Deutschland haben.
Dankeschön.
Also du hast wahnsinnig gut, warst du schon dabei. Ne? Es ist Jahrgang 2015, es ist Riesling. Wir sind im Rheingau und es ist ein Sektgut, das du sehr, sehr gut kennst.
F.B. Schönleber.
F.B. Schönleber.
Wie schön.
Ja. Ehrlich?
Ja.
Ja.
Schön.
Und es ist F.B. Schönleber und es ist der Dosberg. Ja. Das erklärt auch ein bisschen die Reife, weil es halt so schon eine sehr heiße Lage, eine heiße Lage in dem heißen Jahr ist. Und da kommt auch so ein bisschen die Reife her. Er lag 9 Jahre auf der Hefe, daher so dann diese autolytischen Aromen.
Und die feine Pellage und sowas?
Chapeau, es war schon sehr, sehr gut analysiert und sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht alles. Da sehen wir jetzt auch nochmal die Flasche.
Super.
Und FB Schönleber ist halt deshalb für mich so spannend, weil wir reden ja alle vom deutschen Sektwunder. Mhm. Und wir haben ja...
Tun wir das?
Ja, doch.
Nein, das hast du hast recht. Ist schon.
Und da haben wir dann ja alle sozusagen Volker Raumland im Kopf, der ja wirklich Großes geleistet hat.
Ja.
Aber da vergessen wir immer alle die Schönlebers aus dem Rheingau, weil die ja in den 90ern schon angefangen haben, irgendwie umzustellen und da Sekt auch in wirklich mit der Benchmark Champagner zu machen und da großartige Qualitäten auf die Flasche zu bringen. Und gerade in dem Fall, also ich war jetzt irgendwie kürzlich gerade da und ich habe gemerkt, das erste Glas war bei mir sofort weg, das zweite Glas auch. Und ich finde, er hat einen unfassbaren Trinkfluss. Ja. Ich persönlich werde da auch nicht satt. Ja. Und ich merke, das ist irgendwie ein sehr, sehr schöner Riesling-Sekt. Und ich bin ehrlicherweise nicht so der Riesling-Sekt-Fan. Ja, gerade wenn er so in die Primärfruchtigkeit geht, wenn er dann so eine harte Perlage hat und dann auch gleich ein Renny mitgeliefert werden müsste. Ja. Aber das fand ich unfassbar fein. Ich habe dich total bewundert, dass du den Riesling erkannt hast, weil ich hätte ihn definitiv nicht erkannt. Ja. Weil ich auch finde, dass die autolytischen Aromen sehr stark den Riesling auch quasi so ein bisschen in... Er hat keine Primärfrucht und so weiter. Deshalb großes Kompliment an die Verkostungsleistung.
Ich finde aber, dass das ein großes, er könnte ein großes Glas vertragen. Also so ein breites könnte er durchaus,
ja,
durchaus also vertragen.
Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr lobende Worte über FB Schönleber verlieren. Also es gibt in dem Haus nicht nur hervorragende Sekte, sondern auch großartiges Frühstück. denn die haben nämlich ein Gästehaus, man kann dort wohnen. Und ich wohne da gelegentlich, weil, also erstens, weil es einen netten Kollegenrabatt gibt, das gebe ich zu. Ich bin manchmal in der Hinsicht bin ich bestechlich. Aber auch, weil das, wenn man Kloster Eberbach sind ja die meisten Veranstaltungen, da ist man halt in 0, nix gleich. Das ist nicht ganz so weit weg. Und die sind extrem qualitätsfanatisch. Ich finde, man sieht das immer daran, an den Weinen, die Weingüter nicht machen. Also einfach mal einen Jahrgang auslassen und sagen, das ist, da kannst du keinen Sektgrundwein machen oder sowas. Die Art und Weise, wie wir es machen, wir brauchen immer extrem unbelastetes Material, weil es eben zweimal gärt und das kann man auf der Flasche nachher nur noch kontrollieren, wenn man das irgendwie alles wegschönt. Sowas machen wir nicht. Deswegen ist es also ein Betrieb, der immer mal auch Engpässe hat, weil sie sich dann dagegen entscheiden und das lieber als Literriesling verkaufen. Und die waren witzig bescheiden sind leider, muss man sagen, denn sie sind Mitglied im VDP. Sie könnten eigentlich viel mehr so mit VDP Prestige Sekt und so weiter. Da sind sie total in der zweiten Reihe. Marc Barth, den ich sehr schätze, der ganz großartige Weine macht, spielt die Karte da deutlich mehr und auch Künstler und sag schnell hier Wegeler, mit die ganz früh dabei waren. Und Schönleber ist immer so ein bisschen so in der Reserve geblieben, obwohl die Weine extrem gut sind.
Hab ihn noch nie getrunken. Also tatsächlich, also wir trinken ja wirklich viel, aber auch Felix hat mir den noch nie an. Ich habe jetzt mein allererster Schönleber.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Na, und ich finde ja auch gerade, da die halt auch so leise sind und bescheiden, ist es ja auch schön, wenn wir denen jetzt sozusagen auch jetzt in der Situation heute ein bisschen eine Stimme geben und sagen, wie toll das ist.
Wo sind wir denn da preislich?
Also der Sekt kostet 38 Euro, das ist schon eine Ansage, aber wenn man guckt, was man da in der Champagne dafür bekommt, finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, ich finde, wir müssen auch gar nicht so sehr auf die Champagne schielen, wenn du Champagner machst. Das ist immer das, ich war jetzt gerade bei der Griesel-Veranstaltung, die alle 3 Jahre reißen die alles auf, was im Keller ist. Und
alle Frischweine und so, also die Grundweine.
Wird nicht degustiert, wird einfach nur einmal abgerüttelt und dann wird alles probiert, was die Vorschau heißt das. Und die machen das dann für befreundete Händler und so weiter. Und ich bin tatsächlich da runtergefahren, um mir das anzutun und dann wieder zurückgefahren. Ja? Also so 50 nicht dosierte, unfertige Sekte.
Sag nochmal, wie schön das auch durchaus sein kann.
Nee, das war wirklich toll. Aber da habe ich so gedacht, so klar, die haben das eine Problem, dass sie halt ganz bis auf die Rieslinge, die auch teilweise sehr preiswert sind, aber bei den Champagner-Cuvées eben auch Champagner-Preise nehmen. Und dann bist du im Wettbewerb. Und ich finde, dass die Rieslinge, die machen, die ja auch nicht so sehr diese Fruchtkarte spielen, dass die es viel leichter haben, sich gegen den Champagner zu behaupten.
Weil es was anderes ist.
Ja. Weil es was anderes ist. Weil
total.
Natürlich gibt es auch tolle Winzer, die für 32 Euro, weil sie es mit dem Marketing nicht hinkriegen, irgendwie ihren Handgerüttelten da irgendwie verkaufen in der Champagne. Ne? Also deswegen.
Aber deswegen machen wir das auch beim Champagner-Pop-Up. Wir nehmen nur Champagner, weil also selbst bei den günstigen, du kriegst in der Zwischenzeit so günstige um die 40 Euro von kleinen Schwinzer-Champagnern.
Also ja, tatsächlich, ist es, also die Winzer-Champagner kann man da rausnehmen, weil da gibt es ja wirklich auch schon für teilweise unter 30 Euro
extrem schöne Angebote. Aber das ist trotzdem, also das ist großartig.
Aber das ist einfach mal 10 Jahre Hefelager oder ne, und so. Das muss dann auch einfach 40 Euro kosten, weil das soll es ja auch nicht auf dem Dienstag alleine aufreißen und dir hinter die Binde gehen.
Nachdem wir gehört haben, was du sonst so trinkst, ist das absolut in der unteren Range.
Siehst
du? Das ist jetzt so, wenn du mal Geld sparen willst, dann machst du was für 40 Euro auf.
Ja, ist bei Felix nicht anders.
Aber das stimmt, das war der größte Fehler. Wir machen das ja jetzt schon 8 Jahre mit dem Podcast, wir haben über alles schon gesprochen, auch darüber, dass ich, als ich noch nicht das beruflich gemacht habe, sondern noch in der Privatwirtschaft ganz normal und auch ein bisschen erfolgreich war, hatte ich dann irgendwann auch so einen Keller mit 600 Flaschen GG drin. Und dann haust du dir irgendwann wirklich auf den Dienstag alleine so ein GG irgendwie rein. Und das ist ja dann, wenn das dann noch gereift ist, dann ist das ja am dritten Tag auch nicht mehr schön. Du trinkst dann auch zu viel, weil du magst das dann nicht wegschütten. Und ist jetzt bei den Konterflaschen zum Beispiel so. Ich bin immer noch mit einigen Konterflaschen von Gourmillon, als ich den Keller jetzt leer gemacht habe, den zweiten, und alles in einen umgezogen habe, habe ich noch 18er Konterflaschen mit. Die stehen jetzt bei mir im Gästezimmer, ist ja noch Winter, geht ja noch, weil der Schrank, den ich zu Hause habe, ist auch voll. Und da ist es wirklich mittlerweile manchmal so, dass ich so ein 18er GG nehme, aufreiße, die halbe Flasche in Ausguss gieße. Ja, um einfach, weil man hat nur eine Leber, ja, um dann zu sagen, ich trinke jetzt heute Abend zwei schöne Flaschen. Ja,
nee, aber die kann man noch inzwischen neu machen lassen, das ist nicht so schlimm.
So, und Leber geht.
Und das ist totaler Leber Quatsch. Und deswegen habe ich mittlerweile auch wieder Ortsrieslinge und Ortsweine und Ortsweine aus dem Piemont und sonst was auch bewusst gekauft, um mal zu sagen, hey, man kann auf dem Dienstag auch mal einen langen Nebbiolo trinken. Es muss kein Barolo sein.
Es ist auch gerade beim deutschen Weinkeller, ist jeder Ortswein die Basis, ne? Dass man da wirklich so sich viel Ortswein immer reinpackt. Und dann für die Feiertage eher, weil die Ortsweine in der Regel, gerade die Rheingauer, halt unfassbar gut reifen. Und insofern finde ich eh, das ist die gute
Wir hatten Frage. Ja gesagt, wir sind der Feinwein-Podcast. Jetzt machen wir wieder zurück, zum
Gehen
Thema.
Mal zurück zum Thema, zum Feinwein.
Das ist gut. Das verstehe ich total, das stimmt natürlich. Ja. Das
stimmt. Also. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich soll euch wirklich nochmal sehr, sehr schön grüßen. Und es tut ihm wahnsinnig leid, und Ralf wäre sehr, sehr gerne persönlich da gewesen. Ja. Aber
gut vertreten.
Zur Sparkling Bee, zu unserer Sektmesse, ist er dann auch vertreten. Und ich hoffe, der kommt dir dann auch vorbei. Und dann trinken wir da nochmal den Dosberg. Ich muss ja zumindest eine Flasche mitbringen.
Sehr gut. Ja? Sehr
vielen Dank. Dankeschön.
Ja, den machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Wein. Da haben wir gut getrunken.
Perfekt, schon zwei Gläser. Warten wir, bis der zweite Wein da ist.
Ja, wir warten. Wir haben ein bisschen.
Ich sehe das übrigens anders. Man kann sich immer ein GG aufmachen. Sie ist völlig anders. Es geht auch immer in Barolo.
Ja. Also man muss aber dazu sagen, dass ich das natürlich in Teilen dann auch beruflich mache. Und wenn ich dann, also ich habe so ein Projekt, bei dem sich Leser, vor allem des Blogs und natürlich Hörer des Podcasts, quasi Premium-Content kaufen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Veranstaltung fahre, wo ich dann 200 Weine verkoste, dann berichte ich nur über die gut, über die, die mir gut gefallen haben, die mir ausgesprochen gut gefallen haben, weil ich glaube, für einen Verriss muss man mehr als einen Probeschluck machen. Also einmal probieren und sagen, ist nichts, das ist unseriös. Deswegen kommen eigentlich immer mehr so Highlights und die Leute, die eben bezahlen, kriegen meine Verkostungsmappe. Die können dann die komplette Mappe, da ist alles drin, alles ungeschminkt sozusagen. Und das Interesse ist nirgendwo so groß wie bei der Mainzer Weinbörse.
Das ist krass.
Ist größer als bei der VDP-Premiere der GGs.
Hast du Burgund schon gemacht?
Dieses Jahr noch nicht, das fehlt noch. Aber also ich mache das auch, ich habe das auch bei der Nebbiolo Prima, also den ganzen Barolo- und Barbaresco-Geschichten jetzt gemacht und dann bei der Vorstellung der Weine aus Chiffre-Chambertin und so. Aber das Interesse ist am größten bei der Mainzer Weinbörse, wo es um die Ortsweine und die ersten Lagen der VDP-Winzer geht. Das interessiert die meisten Leute sehr. Und wenn ich nur GGs trinken würde, dann würde ich da stehen und sagen, ja, und nu?
Naja, klar, okay. Das.
Das also man muss sich auch ab und zu mal runtertrinken, glaube ich.
Es gab eine Einteilung.
Das noch tiefer können wir es heute nicht runter.
Ja, gut, okay. Das ist völlig in Ordnung. Das können wir so stehen lassen. Das geht sich aus.
Guck mal, da kommt schon eine. Oh, jetzt hier wird es rot. Jetzt
wird es rot. Ah. Aber nochmal, in der Zwischenzeit bis alle gesagt. Ich finde ja, das Problem bei so einem großen Kellern, die es ja ganz viel gibt, sind ja dann trotzdem, wir kennen so Leute auch, die haben dann ganz viele gute Flaschen und dann holen sie aber trotzdem immer nur irgendwie kleine Sachen raus. Ja,
das ist doof.
Aber und lassen die ganzen Sachen für was Besonderes liegen. Da bleibt sozusagen der Spruch, das ist schon bezahlt, ist eh weg, sozusagen bleibt ja bestehen, finde ich, weil hast du dann, dann kannst du es auch trinken und da brauchst du nicht auf was Besonderes warten, weil das Besondere ist dann vielleicht der Gast, der da ist. Also das reicht ja. Oder ich selbst, wenn ich mir mal
ja,
also was Gutes tun will, sozusagen.
Da bin ich bei dir und ich finde auch, was man hat, das hat man.
Genau.
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, Sachen immer 100 Jahre liegen zu lassen oder so. Früher habe ich grundsätzlich 3 Flaschen von einem Wein gekauft. Ich habe einen jung getrunken und dann habe ich mir eine Idee gemacht, wann könnte man den im Idealzeitpunkt trinken, und dann habe ich dann die nächste Flasche getrunken, und wenn das stimmte, dann habe ich die dritte mit jemandem getrunken, der es verdient hatte, sozusagen. Nicht?
Und auf Glück gehabt.
Ich habe den jetzt 10 Jahre für dich gereift, jetzt genieß ihn auch. Und wenn es nicht gestimmt hat, dann hat man halt noch mal ein bisschen gewartet oder sowas. Nicht? Und das ist auch, wenn man von 2 auf 1 in den Keller kommen will, dann lässt man das dann auch, und dann muss man auch sich von dieser Idee verabschieden, dass man, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht, wir nennen die Jehova-Weine, nennen wir die immer, ja, die sind so gut, dass man unbedingt einen Zeugen dafür braucht. Verheißen göttliches Vergnügen, genau. Und rufen nach einem Zeugen. Und das ist das Problem, die übervollen Keller sind halt meistens wirklich voll mit Jehova-Weinen,
ja,
und das, davon dran, musst du dich verabschieden, das ist richtig.
Zum Wohl.
So, zum Wohl, ja, Entschuldigung.
Zum Wohl.
So, also was wir hier machen, das habe ich ja schon erklärt, wir machen das seit 8 Jahren, und es, einige Hörer loben uns dafür, dass wir uns so wenig wiederholen, das freut mich sehr, und damit man sich nicht so viel wiederholt, ist es auch ganz sinnvoll, sich so ein bisschen zu strukturieren.
Ja, jedenfalls.
Und auch mal so durchlaufende Themen zu haben, ja, also wenn man so ein Thema hat, das dann vielleicht auch mal auf 2 oder 3 oder 4 Sessions aufzusplitten, damit das, was man dann, dass man nicht alles auf einmal reintut, weil dann hat man nachher wieder vergessen, was man erzählt hat. Wenn man die wichtigen Punkte jeweils in eigene Folgen tut, dann ist das nachhaltiger für mich, und dann weiß ich, das habe ich schon mal gemacht. Und wir haben am ersten Weihnachtstag eine Folge produziert, da habe ich sozusagen ein neues Fass aufgemacht mit dem Thema Weinsprache, dass es bestimmte Begriffe in der Weinsprache gibt, die mich
frisch
unglücklich machen. Genau, der erste Begriff, über den wir gesprochen haben, war am ersten Weihnachtstag, war frisch. Und ich wollte einfach, dass wir alle weniger das Wort frisch benutzen bei Weinbeschreibung. Und zwar, ich muss das mal kurz mal erklären, weil frisch ist doppeldeutig und Weinbeschreibungen sollten möglichst eindeutig sein, weil sie werden halt häufig auch einfach nur gelesen. Und ich hatte genau den Fall, dass ich einen Wein beschrieben hatte und jemand hat das völlig falsch verstanden, weil ich das Wörtchen frisch verwendet habe. Frisch kann heißen jung, ja, gar nicht so reif für sein Alter, also ein Wein, der 20 Jahre alt ist, aber schmeckt, als wäre er erst 10 Jahre alt, sagen viele Leute, das ist aber frisch. Dann kommt sowas wie die Abwesenheit von Tod, ja, also so bei sehr alten Wein, der ist dann noch total frisch. Ja? Und dann, das übrigens geht auch schnell mal schief, weil wir hatten auch so eine Probe, da kommt einer rein, aber diese Frische, und ein anderer sagt, der wird doch nur noch von Säure zusammengehalten. Ja, also Säure ist eben sehr häufig dann auch ein Synonym. Frisch kann auch bedeuten erfrischend, also isotonisch, sagt man so schön neudeutsch. Finde ich übrigens eine tolle Hinzufügung zur Weinsprache, isotonisch. Da weiß man genau, so ein Kavi am Ende einer langen Probe.
Oh, das ist sehr isotonisch.
Das ist schon isotonisch. Und dann als letztes gibt es frisch auch häufig so als klar. Und zwar deswegen, weil Weine, die reifen, insbesondere Rotweine, ja gerne mal so ein bisschen milchig und belegt in der Frucht werden, in der Reife. Und wenn das dann nicht so ausgeprägt ist, dann sagt man, oh, das ist aber frisch. Also die Frucht ist sozusagen frisch. Klarheit in der Frucht als das ist echt ziemlich viel Bedeutung für ein einzelnes Wort. Und das Interessante ist, ich habe euch ja jetzt all diese
unterschiedlichen
Ergänzungen gegeben. Wenn ich das Wort frisch weggelassen hätte, hättet ihr das alle genauso verstanden. Ich kann mir das Ganze frisch einfach sparen. Ich kann aber sagen, klar, in der Frucht, isotonisch oder so weiter, trifft es alles ganz wunderbar. Deswegen finde ich, man sollte frisch tatsächlich in der Art verwenden, wie man es auch sonst tut, nicht vergammelt. Also sprich, tatsächlich damit also sagen, das ist halt noch ziemlich frisch. Gut.
Nach dem Winter ist nicht vergammelt.
Er freut sich. Ja. Und heute geht es um das zweite Wort, das mich nervt.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber es ist nicht das gleiche Schema, weil sonst hätte ich das ja auch beim ersten Mal machen können. Es geht um das Wort elegant. Mit dem Wort elegant habe ich ein Problem, aber die Probleme sind halt andere. Elegant ist nicht doppeldeutig. Wir wissen alle, was elegant bedeutet.
Ich.
Es gibt auch keine zwei Meinungen, was elegant bedeutet. Ja?
Schade.
Aber elegant hat in meinen Augen so eine positive Konnotation und einen Stellenwert, der maßlos übertrieben ist. Oder um mal so ein Wort, was ich in der Weinsprache auch blöd finde, zu verwenden, es wird überbewertet.
Wenn es so elitär ist.
Ich find's ja schlimm, wenn Leute sagen, der Wein wird überbewertet. Ja. Du magst ihn nicht so gut. Und jetzt halt die Fresse. Also das reicht doch vollkommen. Man muss doch nicht jetzt für andere Leute noch mitentscheiden. Ja? Deswegen finde ich überbewertet ein ganz furchtbares Wort in der Weinsprache. Aber elegant ist überbewertet. Wir haben in der letzten Folge, die wir zusammen produziert haben, etwas gemacht, was wir jedes Jahr machen. Sascha hat seine Flaschenparade gemacht. Da werden seine Lieblingsweine, die er im letzten Jahr getrunken hat, so besprochen. Und das ist nicht immer nur das super teure Zeug. Deswegen, das war das, was er eben auch ansprach. Wir haben früher auch schon sehr gut getrunken, auch bevor wir irgendwelche 82er Moutons getrunken haben. Und da war ein Wein, ich war bei vielen dabei, da war ich sehr dankbar. Da war ein Wein, da war ich dabei, den fand ich auch wahnsinnig gut. Und wir haben diese 96er Champagner-Probe gemacht. Schön, dass du hier bist, du warst nämlich auch dabei. Und nach den 96er Champagner haben wir gegessen und haben eben noch ein paar 96er Bordeaux getrunken. Und ich wusste, was in der Verlosung war. Ich wusste, was aus dem Keller mitgebracht war und was schon eingeschenkt war. Und wir sind dann am Ende. Und da muss man mal sagen, da waren wir auch ein bisschen angetütert.
Schisch vielleicht.
Nein. Sind wir noch mal rausgegangen, weil es war Sommer und es war noch sehr warm. Und gab es noch einen Wein. Und ich wusste, es ist noch Mouton in der Verlosung. Und der Wein war, anders als die Bordeaux, die wir zum Essen hatten, so ein bisschen sehr viel röstiger. So röstiger und so ein bisschen mehr Holz. Und das Tannin war so ein bisschen
eleganter,
zupackender.
frischer und eleganter war es.
Frischer und eleganter eben nicht.
Oh Mann.
Und dann habe ich gesagt, das ist Mouton. Was völlig albern war, weil es war La Landon, also ein Côte Rôti von Gigal Rhône. Es war also ein Syrah.
Reinsortig auch noch.
Aber in dem Zustand kann man auch schon mal Syrah und Bordeaux.
96 ist alles gleich. In dem Alter ist auch alles gleich. Naja.
Diese Rhône-Weine, also wir, also auch La Landon, sind selten so seidig wie die besten Bordeaux. Ja, das ist einfach ein bisschen zupackender in dem Tannin. Ich war bereit, das als Mouton durchgehen zu lassen, also weil auch im Bordeaux ist nicht alles gleich seidig sozusagen. Ja, wir müssen das mal ganz kurz ein bisschen vertiefen, weil es um diesen Wein, darüber haben wir schon mal vor Jahren ein bisschen gesprochen, aber wir wiederholen uns jetzt nicht, mehr als nur eine kleine Kontroverse gab. Ich muss mal zitieren aus dem Weinatlas von Hugh Johnson und Jancis Robinson, aber 5. Auflage 2001. Jetzt habe ich das leider so klein ausgedruckt. Wir reden mal über Rhône insgesamt. Ich musste ein paar Zitate, ich bringe das gleich in Kontext. Nachdem ich noch
meine Lieblingsgegend. Wir bleiben dabei, jetzt meine Lieblingsgegend.
Das Loiretal und das Rhônetal sind wie die beiden Seiten einer Medaille. Sie bieten jeweils das Beste der nord- bzw. südfranzösischen Weinkultur. Der Loire-Wein ist vorwiegend weiß, der Rhônewein meist rot. Bei beiden herrscht große Vielfalt der Weinstile, die aber alle etwas gemeinsam haben. An der Rhône ist es Substanz. Rhône-Rotweine sind einerseits konzentriert, tanninreich, tief dunkelrubinrot und schwärzlich-purpurrot in ihrer Jugend und andererseits recht einfach, aber massiv, alkoholstark und fruchtig. Die besten weisen Tiefe, Nachhaltigkeit und Verhalten Harmonie auf, wie die größten Weine von Bordeaux. Zweiter Teil. Da ging es dann um diese sogenannten Lala-Weine. Also Gigal macht an der Nordrhône, an der Côte Rôtie.
Gigal ist einer der größten Produzenten an der Nordrhône, muss man sagen.
Kommt hier noch, keine Sorge. Sure, Gigal macht an der Nordrhône drei Weine, die alle mit La anfangen. La Landon, La Tourque und
La Moulin.
Und deswegen werden die immer so Lala genannt.
Genau.
So. Heute jedoch sind Abfüllungen mit Lagennamen beliebt, ein Trend, der von Marcel Gigal, dem in der Appellation dominierenden Perfektionisten, gefördert wurde. Durch getrennte Abfüllung von Weinen namens La Moulin, Côte Blanc, La Landon und La Tour, Côte Brune, nach 42 Monaten Ausbau in frischen Eichenfässern, ist er der Schaffung eines neuen Romani Conti am nächsten gekommen.
Stimmt.
Jetzt kommt's. Es sind Weine für Leute, denen Wucht und pikante Art imponieren, doch nicht immer für Liebhaber der klassischen sanften Côte Rôti, der in Fässern reift, die selbst reif sind. Jetzt muss man dazu eines sagen. Wenn ihr jetzt sagt, so, hey, was willst du denn? Sie hat das doch gelobt. Ey. Sie hat gesagt, das neue Romani Conti. Ja, wollen wir mal ganz kurz umblättern, ja, wie man das als Journalist normalerweise dann macht, ein bisschen recherchieren. Mal gucken, was hat sie denn zu Romani Conti geschrieben? Samtige Wärme, fast orientalische Opulenz. Dafür zahlen manche Menschen ein Vermögen und ich verstehe nicht, warum. Aber wenn ihr den Text liest, das trieft aus jedem Buchstaben. Ja? Also Frau Robinson war nicht so ganz dabei. Man muss eigentlich dazu sagen, 2001 war Romani Conti auch noch ein etwas anderer Wein. Das Wein war noch nicht mal biologisch, geschweige denn biodynamisch bewirtschaftet, ja, und so weiter und so weiter. Aber es war natürlich auch noch lange nicht so warm. Und ich muss auch sagen, dass mit ihrer, also ich kann das, ich habe nur zweimal Romane Conti getrunken. Der eine hatte 13,5 Alkohol und die längste Hängezeit in der Geschichte des Weinguts. Und da waren die stolz drauf und so. Also ich verstehe das an der Stelle schon so ein bisschen. Nur ich finde ihren Ton manchmal wahnsinnig arrogant. Hm,
das stimmt.
Und schließlich, Schaumweine scheinen in dieser rustikalen Umgebung etwas fehl am Platz. Doch Saint-Périn südlich von Connard hat seit langem einen guten Ruf für seinen schweren goldenen Schäumer und so weiter und so weiter. Oh, oh. Piff, paff, Rohn, geh scheißen. Fand ich echt faszinierend. Man muss jetzt allerdings dazu eines wissen. Diese ganze Londoner Posse um Frau Robinson hat einen Menschen gehasst, wie den Teufel,
der Robert hieß, Parker. Ach schade, ich dachte selber.
Genau. Das Ganze ist eine einzige Parker-Dresche, weil Parker hatte in den 90ern 6-mal den Lala-Wein 100 Punkte gegeben und einem davon 3-mal hintereinander. Das hat er nicht mit einem einzigen Bordeaux gemacht, bis irgendwie
ewig lange.
Petrus in den Nullerjahren oder sowas. Also der hat das ja alleine hochgeschrieben. Bis dahin war das tatsächlich so ein bisschen ganz okay und die besten Chateauneuf waren auch durchaus schon, August Klapp war schon am Start und Reyes und so, aber und die haben ihn alle gehasst. Der war ja für die nur der Anwalt aus Maryland. Die haben ja nie gesagt, der Weinkritiker und so weiter. Das, ne, und nee, das, der Anwalt aus Baltimore und das, das Orakel von Maryland und so. Also alle lustigen Spottnamen. Ja. Die ganze Masters of Wine-Szene, zu der Frau Robinson ja gehört, weil sie ja die erste weibliche Master of Wine war, ist bis heute absolut dagegen. Parker hat, war immer die Eiche. Was kümmert es mich, wenn die Schweine sich an mir reiben? Das hat den, und das hat die nur noch wilder gemacht. Dann gab es, das kann man auch googeln, mal eine Kontroverse um einen speziellen Wein, dem Jensis Robinson 14,5 Punkte und Robert Parker 98 gegeben hat. Und was es alles nur noch viel schlimmer gemacht hat, war, Parker hatte immer, recht. immer recht.
Das stimmt. Er hatte wirklich immer recht.
Einfach der beste Verkoster auf den Themen, die er gemacht hat. Und da, wo er nicht gut war, Burgund, hat er einen Stecker gezogen, hat es einfach nicht mehr verkostet. Ja, er hat sich dann einfach, er hat Burgund Weiß gemacht. Ob das jetzt sein größter Coup war, weiß ich nicht. Aber er hat sich wirklich auf die Sachen konzentriert, die er konnte. Und die konnte er einfach viel besser
als alle anderen. Ja, konnte er wirklich.
Also piff, paff. Aber gut, Frau Robinson ist die einflussreichste und ja, glaube ich, auch mittlerweile geadelte Weinkritikerin. Es steht mir also auch ganz gut zu Gesicht, ein bisschen demütig zu sein. Reden wir also mal inhaltlich weiter über das Thema. Das Ganze hat nämlich einfach ein Problem für mich, das mit Weinsprache zu tun hat. Es geht um elegant. Sie und wir alle überhöhen Eleganz. Unheimlich. Ja, gut, besser, elegant. Ja? Franz Beckenbauer war nicht nur der beste Fußballer der Zeit, er war so elegant. Und Lionel Messi, elegant. Interessanterweise sind wir da nicht ganz so schlimm, weil bei der Frage, wer Weltfußballer wird, der elegante Lionel Messi oder der etwas rustikalere Cristiano Ronaldo hat am Ende immer gezählt, wer gerade die Champions League gewonnen hat. Zum Glück. Also da sind die besser als wir Weinheinis. Ja? Wir sind da immer noch so elegant. Noch besser, am allerbesten, die einzigen, die es ganz gut können, ist die Musik. Niemand würde ja bei einem Stabat Mater, einem Tedeum oder einer Totenmesse sagen, das ist aber elegant. Es wäre so ein bisschen verfehlt auch. Ja? Also da schaffen wir es so einigermaßen. Eine Fuge. Wunderbar, gleicher Komponist, Passion, ach nee, lieber nicht elegant. Ja, also da haben wir es noch so einigermaßen drauf, das zu differenzieren. Beim Wein gar nicht mehr, haben wir komplett lost. Ja, elegant ist it. Und das ist auch deswegen schwierig, weil für uns in der Weinsprache das Gegenteil von elegant ist rustikal. Jetzt muss ich mal, alle Vegetarier müssen jetzt weghören und alle Veganer müssen besonders tapfer sein und ich mache mich auch über niemanden lustig, aber lass uns mal über Fleisch reden. Ja? Also Fleisch, heißt, sagen ja alle immer, Rinderfilet ist irgendwie so zart und toll und gut. Ich habe im ganzen letzten Jahr kein Rinderfilet gegessen. Ich habe seit 5 Jahren keins mehr gekauft und ich glaube auch seit 8 Jahren keins mehr bestellt, weil ich kau ganz gerne. Und ich esse viel lieber Entrecote. Ja, ich war gestern hier im Fotografiemuseum, wie heißt das?
Victoria.
Fantastisches Entrecote, super. Und wenn aber gekocht wird, ja, dann bin ich sofort wieder bei zart. Also Bœuf Bourguignon aus der Backe. Wunderbar, darf gerne so lange schmoren, bis es mit der Gabel zerteilen kannst, bis du kein Messer mehr brauchst.
Jetzt habe ich Hunger, verdammt
Angst. Mit anderen Worten, ich bin kein Banause, bloß weil ich gern kau. Ich bin mir durchaus bewusst, dass zartes Fleisch auch was ganz Tolles ist. Aber wenn ich ein Steak esse, ja, wenn ich ein Steak esse, dann benutze ich ein Messer und meine Zähne. Habe ich überhaupt kein Problem
mit. Stimmt.
Gegenteil von zart ist nicht zäh. Das Gegenteil von elegant ist nicht rustikal. Ich habe also einen Vorschlag, wie wir das Ganze lösen können. Wie wäre es denn mit kernig als Gegenteil? Denn genau das ist der Fall. Genau das ist so ein Lala im Vergleich zu anderen. Aber noch viel krasser wird es, finde ich, bei Weißwein. Wenn du mir, um mal an der Rhone zu bleiben, einen Viognese servierst und ich sage, oh, der ist aber elegant, dann hat der Wein das Thema verfehlt.
Aber voll verfehlt.
Dann hat der Wein das Thema verfehlt. Trotzdem gibt es 100 Punkte Viognese. Oder gehen wir zu Winzern. Wenn du mir einen Wein von Emilio Pepe servierst und der ist elegant, dann ist es eine Fälschung. Ja? Also ich liebe die Weine. Noch mehr den Pecorino als den Trebbiano. Aber Pecorino ist eine Rebsorte, die gar nicht elegant geht. Ja? Das ist ruppig. Das Zeug ist ruppig. Das hat Phenolik und zwar nicht zu wenig. Und es ist auch gut so.
Ja.
Aber es ist nicht, zumindest von Emilio Pepe, es ist nicht rustikal. Es ist kernig. Es ist ein Wein zum Kauen. Ja, es ist so... Es greift so ganz schön zu. Und lass uns doch mal über Rebsorten reden. Und ich freue mich über Protest oder Zustimmung. Also die absolut elegantesten Rebsorten sind Chardonnay und Riesling, Albarino, Sauvignon Blanc in der Variante Steiermark. So, wir hatten Sabati zum Beispiel.
Mega. Boah, Ruf zum Niederknie. Ja,
sonst hat das häufig auch ein bisschen Gerbstoff. Also an der Loire ist das, wenn es zu viel Hitze hat und so, dann ist es auch schnell mal kernig. Aber es kann auf jeden Fall... Cordeo, da kommen wir so langsam so in den Grenzbereich. Weißburgunder auch. Ich sage nicht, dass es die besten Rebsorten der Welt sind. Weißburgunder mangelt es häufig an Komplexität. Aber das kann seidig sein und fein und so elegant. Macht mal mit hier, Leute. Was brauchen wir denn noch so? Encruzado aus Portugal. Etna Weiß. Ja, die weißen Etna, das ist... Das
kann sehr elegant sein.
Caricante? Ja, ne? Caricante kann sehr elegant sein. Wenn jemandem noch was einfällt, Rebsorten, die wahnsinnig elegant sein können, sie müssen nicht die besten, bitte immer dazu. Und reden wir auch mal über die Rebsorten, die es nicht ganz so schaffen, weil sie eine kernige Komponente haben. Grüner Veltliner, Silvaner.
Bist du bei Weiß, ja?
Ja, es geht nur darum, ob du sagst, dass, ja, also so Rudi Mai, so ein schönes GG oder so ein. Beim Veltliner ist es vielleicht nicht nur. Dass es jetzt kernig sein muss, aber beim ist, da ist es häufig die Opulenz, die Wucht.
Die Pischler. Ja?
Also so ein Riedlamm oder sowas, das hat schon so viel Muskeln. Ja. Wenn du da jetzt mit. Es ist kein Balletttänzer, das ist jetzt nicht so elegant.
Lagrein.
Kernig, definitiv. Und auch ein super Beispiel, weil ja eigentlich auf der säurebetonten Seite und so weiter und so weiter. Eher cool Climate sozusagen. Dann die klassischen weißen Ruppigen sind Marsan, Roussan von der Rhone und Pecorino hatten wir schon. Da gibt es also auch einiges, was Garnacha Blanca oder so. Das kann, das, also wenn man das einfach so weghält, dann wird es langweilig. Das muss immer ein bisschen Maischestanzer da, ein bisschen gehen wir mal auf Rot. Klar, die, also das, was Riesling und Chardonnay sind, sind dann Pinot und Cabernet Sauvignon. Aber Cabernet Franc, Leute, das ist immer so ein bisschen grün. Also in der Cuvée wunderbar sein, mit 20-30%, aber bei 30% ist dann auch Schluss. Also 100% Cabernet Franc. Wir haben, es klingt immer wie angeben, weil einige von euch uns ja nicht kennen, aber wir haben so viel
Clos-Rougeard
getrunken. Ja. Das ist immer ein bisschen grün, ein bisschen ruppig, egal wie alt das ist. Und wenn das 30 Jahre alt ist, es kann nicht verheimlichen, das ist ein gerne mal so ein bisschen zickig.
Die größte Eleganz, die wir mit Cabernet Franc hatten, war aus Argentinien, wenn du dich erinnerst. Gran Amigo. Das Gran war aber Amigo. Auch schon, aber auch, ja. Nicht, auch nicht wirklich Eleganz. Aber
Hummel von Frost. Der Frost von Hummel, so.
Ja. Habe ich noch ein paar alte. Ja. Aber auch nicht elegant.
Also gerade die Weine von Horst Hummel sind ja immer so ein bisschen ruppig und das macht sie ja so charmant. Also nur beinahe, also das Äquivalent zu Silvaner und Grün Veltliner wäre für mich dann, achso, Entschuldigung, wir sind noch nicht fertig. Wer kann es auch? Auch hier wieder Etnerin, Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio können unglaublich elegant sein, aber auch Sangiovese und Tempranillo. Ja, mit so einer strahlenden Frucht können wahnsinnig elegant sein, in meinen Augen, müssen nicht sperrig sein. Die, die es nicht so ganz können, ist Grenache, Syrah und Mencia. Die allerbesten können es schon mal. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Ne? Also auch so.
Aber Grenache, so ein bisschen. Grenache,
also. Ja, gerade Grenache. Wir hatten dann zum Beispiel, wenn man in die Sierra de Gredos geht, also nach in die Höhe, nach Spanien, Rumbol Norte hatten wir mal. Das ist wirklich elegant. Aber hey, das ist auf 1000 Metern Höhe gewachsen. 130 Jahre alte Stöcke. Ja gut, okay, das ist jetzt ja nicht unbedingt mehr.
Nicht mehr, ne? Der Klassiker.
Nicht mehr so. Also, Das Beste bei, was ist mit Lemberger? Das ist für mich eine Frage. Ist das mit dieser Tabakwürze, Blaufränkisch, mit dieser Tabakwürze, aber eventuell ist es auch, also da bin ich mir nicht so sicher. Wir müssen es ja auch nicht heute entscheiden. Ich wollte nur mal einen Punkt machen. Können wir uns nicht darauf einigen, dass das Gegenteil von elegant kernig ist und dass es elegant kein Selbstzweck ist, sondern dass elegant eine Eigenschaft ist? Und Weine können auch sehr gut sein ohne diese Eigenschaft. Sie können sogar 100 Punkte kriegen ohne diese Eigenschaft, weil es ist eben nicht der Turbo, es ist nicht sozusagen der Lionel Messi. Und jetzt habe ich noch das beste Beispiel dafür, um meinen Punkt zu machen am Ende, um auch zu zeigen, wie sehr das Geschmackssache ist, und das ist Nebbiolo. Nebbiolo ist ja jung, immer ein Tritt in den Hintern. Und dann ist es sehr Geschmackssache, ob man wirklich warten will, bis das geschmeidig ist, weil dann ist es immer auch schon sehr balsamisch und so. Und ob ich das dann noch elegant nennen will, wenn es schon irgendwie nach Urgroßvater riecht, das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Und also ich trinke Nebbiolo ja sehr gerne wegen des Tannins und nicht trotz des Tannins. Und ich warte auch nicht, bis das Tannin weg ist. Ich trinke den jetzt nicht jung, ne? Aber also 2010 ist zum Beispiel ein Jahrgang, der sich jetzt unglaublich gut trinkt. Aber natürlich hat es noch Tannin. Natürlich ist es noch ruppig.
Die das meisten denken, bei Zähneball ist alt übrigens, wa? Wenn wir uns mal festhalten.
Ja. Ja, und es ist auch sehr elegant, aber es ist nicht in höchster Reinform elegant, meiner Meinung nach. Frage ist jetzt, ist dieser kein elegant oder kernig?
Er ist eher kernig.
Eher kernig? Was eher sagen kernig. Die anderen? Eher kernig?
Ist er kernig oder elegant? Kernig? Kernig. Aber ich mag es erstmal ganz gerne. Der ist relativ jung. Hm. Ja, also das ist relativ frisch. Ich wollte es nicht sagen, das mir fehlt es wirklich.
Das ist ja, ich habe ja gesagt, das ist die ursprüngliche Variante. Mindesthaltbar, frisch aus dem Supermarkt, nein, das ist ja frisch, genau.
Also es ist jung. Also es hat noch echt eine schöne Säure, die es echt noch doll nach hinten schiebt, finde ich. Ja. Hat aber trotzdem auch ein schönes Tannin. Das hinten schön nicht ganz seidig, ja, aber ist auch nicht ruppig. Ja, ist also, ich finde, es gibt sich gut. Ja. Es drückt, es schiebt, es ist für den Rotwein ganz schön, es passt sich gut an. Mhm. Ich würde sagen, es ist nicht älter als 18. So, ja. Und gut, wir werden deutsch sein. Das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, es ist auch deutsch. Ich bin.
Kannst du nicht, dass es jünger ist? Dass es sogar relativ jünger? Relativ
noch wirklich 21? Relativ jung.
Ja. Hat das Holz?
Es hat schon also ein bisschen nicht, Holz.
Hat das riechbar? Nee, ne? Oder? Ich weiß,
vielleicht müssen wir mal feststellen, wir hatten relativ große Flaschenunterschiede. Ne?
Ja.
Oh.
Ja, tatsächlich.
Du hast die erste, glaube ich.
Ja. Ja. Ich habe. Solange es der gleiche Wein ist.
Ja. Also ist vor allem, das ist kernig.
Ja, ja. Das ist kernig. Ja.
Der trocknet nach hinten aus. Ja. Das tut er gar nicht.
Ja. Ja.
Der ist saftig.
Zeig mal kurz.
Der ist viel saftiger hier. Ja. Also ich habe die erst mal gesagt, okay, also das ist ja noch, noch schwerer als schwarzes Glas. Okay.
Nee.
Also ach so, jetzt nach, ich, nee, finde,
ich habe nachgegossen.
Nachschenken lassen natürlich.
Ja. Aber ich bin, rebsortenmäßig bin ich nicht so richtig, also... Also ich finde, es ist nicht so richtig Pinot. Da bin ich nicht so richtig dabei. Jetzt überlegen, dass das sehr wahrscheinlich deutsch ist, weil der Winzer, also das könnte ich mir jetzt wahr, also die Assoziation so ein bisschen, dann...
Ja, weil wir keinen Flughafen haben.
Weil er ja noch, der dann nicht funktioniert. Der
immer mal so. Ja, also sagen wir mal, cool Climate, oder? Also auf jeden Fall ist es wenn das jetzt Elsass ist, würde ich jetzt auch nicht tot umfallen. Also bei der Rebsorte bin ich mal gespannt. Hat jemand eine Idee, was für eine Rebsorte das ist? Oder ist das überhaupt reinsortig?
Echt? Ihr seid bei Pinot?
Mit der Kirschfrucht.
Aber ich finde, da ist auch so eine gewisse Hagebutte dabei.
Da ist auch noch was mit drin, ne?
Genau.
Ach so, eine Cuvée.
Ja, okay. Dann. Aber ich finde auf jeden Fall die Frucht auch sehr angenehm klar. Und das meine ich jetzt nicht als antifrisch, sondern ich meine wirklich, das ist eine relativ, das ist eine ziemlich strahlende Frucht. Ich mag das sehr.
Wer mag's?
Sehr saftig.
Wem ist es zu viel? Oder zu wenig?
Zu wenig?
Okay, okay. Zu wenig.
Also zu wenig Sonne bisschen, in Flaschen?
Ein bisschen zu wenig Kraft.
Zu wenig
Sonne? Ja, okay.
Oder zu wenig Grip?
Zu wässrig.
Zu saftig?
Ja, also genau. Okay. Zu wenig saftig.
Zu wenig saftig, auch zu wässrig, alles klar, okay. Nicht intensiv genug in der Frucht?
Ja.
Okay. Ach,
diese, okay.
Vom Primitivo?
Nee, aber dieses, aber ich verstehe,
er möchte gerne 50 Euro in den Spaßwein tun.
Aber ich verstehe, ich kann das, also okay, wenn man es kräftig trinkt, dann bist du,
Also wenn man
dann bist du bei so einem Vasenhaus, bei so einem Vasenhaus hier so ein bisschen so.
Von der Säure,
Pinot? Ich finde nicht so. Also ich bin, also wahrscheinlich wird es Pinot sein, aber das ist, aber ich glaube, also ich kann ihn, also ich kann ihn nicht irgendwo hinpacken. Ich kann ihn, also nicht irgendwie.
Die Säure spricht ein bisschen für ein Pinot. Die Säure spricht ein bisschen für ein Pinot, ja. Aber.
Aber in
Also die, findest du, dass das so eine typische Pinot-Frucht ist? Ich finde, dafür ist es ein bisschen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen.
Aber dann, aber dann nichts, was sich, also okay, dann nichts, was sich vergleichen lässt mit Burgund, da packe ich ihn nirgendwo hin sozusagen. Nee, aber dann.
Im heißen Jahr, ne? Dass du ein richtig heißes Jahr hast und dann irgendwie. Also ich weiß jetzt tatsächlich jetzt in dem Fall auch nicht, ne? Ich
okay.
Ja auch nur mit rein. Aber.
Okay, also die Mehrzahl ist eigentlich für Pinot, richtig? Ja, anscheinend ist die Mehrzahl für
Pinot. Ich bin eher bei einer Cuvée, weil ich mich auf nichts festlegen kann, weil ich diese leicht parfümierte Note da hinten jetzt erstmal nicht so mit irgendeiner Rebsorte, die ich häufiger trinke.
Aber dann hat es nicht so viel Alkohol.
Kühles Klima. Ja, das mit dem ist mir zu dünn, kann ich übrigens gut verstehen, weil er nicht so einen Fruchtdruck hat. Das startet so ein bisschen fruchtig. Ja, zart. Man kann auch sagen, ihm geht die Luft aus nach hinten. Das könnte man auch sagen. Also wir sind immer sehr ehrlich. Also deswegen kann ich das durchaus verstehen. Man kann das dann elegant finden. Wenn er dann da hinten, oder man kann auch sagen, naja, da könnte noch ein bisschen
Dampf gehen. Also wenn es jetzt noch sehr jung ist, weiß man nicht, wie es sich entwickelt.
Ja, also ich glaube,
also, wenn jetzt irgendwer schlucht, ne, dass sich der Winzer, der auf der Treppe sitzt.
Ja, genau. Okay, alles klar.
Nein, wir trinken es, aber wir trinken es doch trotzdem, wir trinken es doch wahnsinnig gern. Also ich habe ein zweites Glas, will ich nur sagen.
Ja. Ich trinke es auch gern. Also das ist auf jeden Fall... Völlig ohne Kontext ist es immer schwer zu bewerten. Wenn das jetzt gleich Chateau Schlag mich tot für 97 Euro ist, dann würde ich vielleicht leise Zweifel anmerken. Also, dann lass uns doch mal den Winzer holen.
Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir einen Winzer her. Winzerin?
Ach.
Winzer. Wann ist an?
Ey, ich wüsste nicht. Dann ist es die Basis-Cuvée und da ist ein bisschen Dornfelder drin, oder wie?
Ist an? Ist an?
Ja.
Hier, wechsel dich
einmal. Einmal anstecken.
So, ihr wisst, dass ich alles gehört habe.
Ja.
Warte,
du musst dich noch vorstellen.
Achso, ja, Entschuldigung. Sylvain Diehl, Schloss Goodil, an der Nahe, ich bin der Mann von. Das ist mein Job. Oder der Schwiegersohn von, das ist immer das Ding. Also an der Nahe, wie gesagt, Schloss Goodil. Und ihr habt, darf ich sagen, was es gab?
Ja.
Oder,
bitte unbedingt.
Ja,
unbedingt.
Oder möchtet ihr noch spielen, dass ihr wisst, was es sein könnte jetzt?
Nein, nee,
das was ist Cuvée Caroline oder Victor? Was ist der?
Ja, Victor ist weiß.
Victor ist weiß, Caroline
ist weiß. Es ist Pinot Noir Caroline, 21.
Pinot Noir Caroline, okay.
Sehr jung.
21. Ja, noch, gut. Komm. Spannend. Silvain, eigentlich hast du Torrasson-Deal, oder? Also eigentlich hast du einen Doppelnamen,
ich
oder?
Je nach Bedarf.
Je nach Bedarf.
Habe ich den Namen, kann ich wechseln. Also,
ach so, okay.
Ich kann Franzose sein und ich kann auch Deutsch werden.
Okay, normalerweise hätte ich dich ja gefragt, wie das so ist, wenn man immer als der Mann von Caroline vorgestellt hat. Aber da du dich selber als der Mann von Caroline vorgestellt hast, ist das ja im Zweifel. Also das Schloss Goodil ist jedem ein Begriff?
Ja.
Nein.
Gut, also.
Dann gibt es das nachzuholen?
Gibt es das nachzuholen, Schloss Goodil? Aber dann, damit er bescheiden bleiben darf. Der Schloss Goodil ist eines der bedeutendsten Weingüter an der Nahe.
Ja.
Und ich habe das ein paar Jahre... Hey! neben dem Weingut Dr. Crusius natürlich.
Noch jemand, der Weingut
Dr. Aber die sind ja ganz weit weg, ne? Im Ernst, also und das Besondere ist natürlich erstmal, das ist tatsächlich ein Schlossgut. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, man darf nur Schlossgut sein und Schlossabfüllung.
Wenn man ein Schloss hat.
Wenn man ein Schloss hat oder die Ruine, die letzten Reste eines Turms im Garten.
Das ist nicht mein Schwiegervater. Das ist, die Ruine ist nicht mein Schwiegervater.
Zum Glück wird das nicht schnell.
Also wir haben eine Burg im Garten, ja, genau.
Eine Burg im Garten ist noch viel schlimmer. Wir haben das Schloss und eine Burg im Garten.
Mein Gott. Burg Leyen. Und das Besondere am Weingut ist, glaube ich, das kann man so sagen, das würde mich auch mal interessieren, wie das sich in deinem Alltag ausbringt, dass es niemanden an der Nahe gibt, der so breit aufgestellt ist im Bereich der Spitzenweine. Das heißt, wir haben hier drei Riesling-GGs, wie sich das gehört in dem Anbaugebiet, in dem es nur Riesling-GGs gibt. Das einzige, nachdem die Mosel jetzt den Rotwein zugelassen hat, in dem es nur Riesling gibt. Aber es gibt eben mit Cuvée Victor, Pinot Noir Caroline, den Versteigerungspinot.
Der Ara, den haben wir gerade gekauft, den fand ich sehr toll.
Den unglaublich tollen Sekten, immer jeweils im Wechsel einen aus Riesling und einen aus Burgundersorten. Eine ganz große Breite an Spitzenweinen.
Das stimmt.
Und gleichzeitig eine Basis-Cuvée in der Dornfelder ist, ne? Habt ihr auch noch immer noch.
Ja, also ja, der läuft aus. Noir de Dille. Die Weinberge sind von meiner Frau abgeschafft worden, weil sie nicht von Dornfelder überzeugt war.
Ach so, okay. Aber bis vor kurzem. Also eine ganz breite Aufstellung. Wirklich, ja. Natürlich, klar, muss man dazu sagen, dass dein Schwiegervater Armin Diels gerne lange Jahre auch Chefredakteur des Gomio war, was viel Kritik auch hervorgerufen hat, weil der oberste Weinkritiker. Und, aber das Weingut wurde deswegen dann in der Zeit dort auch nicht bewertet. Und jetzt seit 10 Jahren macht deine Frau das.
Also jemand die Weine seit 2006?
Und übernommen
das übernommen 17.
17, also ja, genau. Genau, und es gibt noch einen Bruder, deswegen Cuvée Victor. Und der ist aber, der macht Weinreise.
Der macht Weinreise wie sein Vater, genau.
Genau.
Und der hat auch seinen Weinhandel in Hamburg.
Ja, ah, genau.
Spezialisiert auf Burgund, Toskana und ein bisschen Champagner.
Und du kommst, wie man hört, aus Italien?
Aus Burglein, ich komme aus Burglein. Diese Ausländerfeindlichkeit spüre ich tagtäglich. Also, ja genau, also schön, dass ich da bin und dass ihr mich versteht, weil natürlich habe ich Probleme mit der Sprache als Ausländer.
Klar.
Nur zur Info, ich bin deutsch seit 2 Jahren. Also ich habe die Staatsangehörigkeit angenommen und ich bin mit offenen Armen angenommen, nachdem ich 20 Jahre in Deutschland verbracht habe und trotzdem einen Test schreiben musste. Aber ich habe meinen Test bestanden, genauso wie Stuart Bigot. Wir haben das 2 Jahre in Deutschland haben wir das gemacht. Ja, das war seine Empfehlung, dass ich das mache. Genau.
Und der ist doch schon seit 40 Jahren. Ne?
Genau. Aber du kommst ursprünglich aus dem Weinhandel oder kommst du ursprünglich von ganz woanders her?
Ich komme aus Paris. Punkt. Also das ist, glaube ich, Paris-Burglein sind die Wege ganz kurz. Das ist eine große Motivation. Na, ich bin vor 22 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen, für ein Jahr damals. Und ich habe mich mit Schokoladen befasst. Ich habe Valrhona in Deutschland verkauft, für die, die Valrhona kennen. Genau. Und ich war dann für Süddeutschland und Österreich zuständig. Und nach einem Jahr sind 2 Jahre geworden, nach 2 Jahren sind 3 Jahre geworden. Und nach 3 Jahren habe ich gekündigt. Und eine Woche bevor ich nach Frankreich zurückgekehrt bin, habe ich meine letzte Veranstaltung moderiert. Und die Veranstaltung hieß Wein und Schokolade.
Ah, und lass mich raten, wer das Weingut war, das teilgenommen hat.
Das Beste ist, ich hatte das Weingut empfohlen, weil ich schon eine Veranstaltung hatte mit Armin Diel. Und der Sternekoch, der nicht mehr gibt, hat gesagt, kennst du jemanden? So, ja, Armin Diel. Armin hat gesagt, er kommt. Und kurzfristig hat er seine, damals meine Wörter, blöde Tochter geschickt, die ich nicht sehen wollte, weil ich keine Zeit, keine Lust mehr hatte. Ich wollte nach Frankreich.
Zum Glück manchmal.
Ja, also ich kenne meine Frau. Also ja, und dann haben wir uns kennengelernt und ein Jahr später waren wir verheiratet.
Schön.
Die Franzosen machen erstmal kurz einen Prozess. Wa? Was du hast, das hast du.
Kann ich nur empfehlen. Ja, das sind jetzt 19 Jahre her.
Komm, und dann die nächsten 5.
21 jetzt aber, zurück zum Mal. 21 jetzt euer regulärer Jahrgang, der gerade im Verkauf ist.
Der aktuelle Jahrgang ist 22.
22.
Ihr macht seit 2 Jahren ein Versteigerungspinot.
Seit 2 Jahren ist Versteigerungspinot. Das ist eigentlich ein Fass. Das ist kein Geheimnis, glaube ich. Caroline ist da ein bisschen crazy leidenschaftlich unterwegs und manchmal stolperst du auf eine Kiste mit Flaschen ohne Etikett und dann steht da drauf Pinot Noir Spezial, wo du sagst, okay, was ist das denn, neuer Wein, was machen wir damit? Und dann erfahren wir, dass der Wein ihr so gefallen hat, dass ein Fass ihr so gefallen hat, dass sie das separat gefühlt hat und dann lassen wir das zur Seite, wir werden sehen, was wir damit machen.
Das heißt, ihr habt den ein bisschen abgewertet dadurch, die Caroline?
Eigentlich nicht, weil also Caroline sind die besten Fässer. Von den, also dann zurück zum Caroline-Ablauf, wie wir das machen. 100% Pinot Noir, französische Klons, per Hand gelesen. Bei uns machen wir sowieso alles per Hand enttrappt, per Fuß gestampft. Und 18 Monate in kleinen Barrique aus Frankreich, die meine Frau erwerben konnte, weil sie dort gearbeitet hat. Das ist ein Weingut, wo der Herr nur 2 Weine getrunken hat und gesagt hat, bam, bam. Also Caroline hat bei Romane Conti gearbeitet.
Gesagt, okay.
Alles gut. Also nee, das sind Fässer von Romane Conti, 2, 3, 4 Jahrgänge dürfen wir die abkaufen. Dürften wir, können nicht mehr, weil der Kellermeister nicht mehr da ist, der ist in Rente. So, oh. Und dann kommen die ganzen Fässer und dann macht Caroline die Cuvée und sie sagt, okay, der Fass mit dem Fass, das ist grandios. Und dann hast du ab und zu, auch im Riesling-Bereich, ein Fass, der alleine total strahlt. Aber in der Cuvée nicht mehr so strahlt.
Ja.
Und das war ein Fass. Und Ara haben wir bis jetzt nur 3 Jahre gemacht. Ara, by the way, das ist für unsere Kinder. Anouk, Raphael, Alice. Deswegen ist Ara jetzt zustande gekommen. Hat nichts mit, was habe ich gehört?
Vogel, Papagei.
Vogel, ja. Ich habe Kriegsgott gehört. Das passt zur Familie Deal. Habe ich gedacht, warum nicht? Also das war da genutzt Sachen. Aber egal, Ara haben die Kinder selbst ausgewählt, weil die wollten nicht deren Namen auf einer Flasche haben, ja, wie die Mutter mit Caroline oder wie der Schwager mit Victor. Und deswegen, wie gesagt, wir haben 3-mal Ara jetzt abgefüllt. Das wurde 2-mal da bei der Verstärkung präsentiert. Und ich muss sagen, leider Gottes, ich muss aufpassen, Rebecca ist da, aber an der Nah ist Pinot Noir nicht klassifiziert. Frag mich nicht warum, jetzt kann Rebecca besser sagen, sie ist bei den ganzen Treffen mit den Winzern dabei. Und ich glaube, das ist ja politisch jetzt meine Verantwortung, was ich gerade sage. Aber bei uns ist nur Riesling klassifiziert. Das heißt, an der Nahe gibt es kein Pinot Noir als Großgewächs.
Das muss man vielleicht noch ein bisschen sogar spezifizieren. Der VDP Nahe ist der einzige Regionalverband, der seinen Mitgliedern tatsächlich reinredet und ihnen vorschreibt, dass sie mindestens 50% Riesling haben müssen. Obwohl an der Nahe insgesamt nur 32% Riesling stehen, als man das letzte Mal gezählt hat. Das sind mittlerweile garantiert weniger. Und es gibt ja auch böse Zungen in meiner Branche, die sagen, wenn man beim Schloss Gut Diehl und bei Dönhoff die Stöcker zählt, dann fliegen die am nächsten Tag aus dem VDP raus, weil die längst 51% Burgundersorten haben. Du musst das nicht konsumieren.
Ich habe die beste Antwort, ich kann kein Deutsch, ich bin Franzose. Ich habe nicht verstanden, was du gerade sagst.
Diese Lüge. Aber die Frage wäre natürlich trotzdem, also genau, ihr habt als Einzige, also jetzt hat die Mosel schon das Pinot GG gemacht. Wann kommen denn jetzt die anderen GGs, die Burgundersorten GGs von der Nahe? Zumal ihr besonders gute Burgundersorten Weine macht.
Du, ich glaube, die Nahe und VDP Nahe ist sogar sehr stolz zu sagen, wir sind eigentlich sehr Riesling-orientierte, oder wir haben sehr Riesling-orientierte Böden, Terroir und alles, was Riesling am besten sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist die erste und die größte Motivation. Hm. Es ist auch eine stolze Sache zu sagen, wir sind VDP Nahe ein Riesling-Region.
Ja, aber seid ihr ja nicht. Also die Zahlen sprechen ja gegen
euch. Kann man ja machen, man muss machen.
Es ist evident, ich rede jetzt nicht von der Menge, ich rede jetzt von der Qualität.
Okay.
Das heißt für mich, und ich bin da, ich habe Nahe eingeheiratet und ich bin davon überzeugt, das ist eine der für mich Riesling genialste Region, was es gibt. Okay, Liebe macht blind, aber ich bin davon überzeugt. Wir sind auch nicht sehr touristisch, danke für meine Wochenende, aber das heißt, die Leute haben das noch nicht richtig entdeckt. Und das ist die einzige Region, und nochmal, Rebecca, es tut mir leid, dass ich dich als Zeuge nehme jetzt. Ich bin sehr viel unterwegs und das ist die einzige Region, wo du nicht sagen kannst, wo die Nahe ist.
Ja.
Das ist die einzige Region, wo du die Winzer kennst, aber du weißt nicht, dass sie von der Nahe sind. Ja. Ob du von einem Dönhoff, Schäfer, Fröhlich, Crusius, Diehl, wer ist noch da, Rumpf, also die ganzen Namen sind da, aber Leute sagen, ey, welche Region ist das, wo kommen die her? Und das ist verrückt, dass diese Region das noch nicht geschafft hat, aber die Region noch sehr jung ist. Muss man auch dran denken. Ja. Also das heißt, Prozesse sind lang, Stolz ist da und ich muss sagen, nochmal, wenn wir über Menge reden, ich gebe dir nicht recht, aber ich verstehe deinen Satz. Aber ich glaube, wir haben trotzdem Gold in der Hand. Es entwickelt sich ziemlich schnell und ich muss sagen, das ist jetzt, wir sind 9 Winzer beim VDP und das sind alle jüngere Generationen, alle Familienweingüter. Also Guttermannsberg nicht ganz, aber trotzdem ist eine Familie dahinter. Mhm. Da sind alle, wir sind zwischen 30 und 50, alle verstehen sich, wir treffen uns auch privat, wir essen zusammen. 9 Mitglieder, das ist echt eine kleine Familie.
Sind wirklich nur 9?
Nur 9.
Überwiegend bekannt, also Emre Schönleber ist logischerweise
sehr berühmt.
Dönhoff, dann sind es oben Prinz Salm, Krüger Rumpf, dann kommt Rebecca, also Dr. Crusius mit Guttermannsberg. Dazwischen ihr, sorry, euch.
Also und Johann Baptist Schäfer.
Und dann Johann Baptist Schäfer und Schäfer Fröhlich.
Ja.
Genau, das sind sie
das
dann schon.
Ja.
Das ist nicht so viel, ist aber auch insgesamt eher ein kleines
aber Anbau, jeder kennt sie, alle.
Hatte ich schon gehört. Ja.
Also wir haben die 9. Ich habe die.
Und gut, Hammersberg und Emre Schönleber sitzen dann wahrscheinlich mit der Schrotflinte vor dem Schrank mit dem Statut und sagen, hier kommt keiner vorbei. Aber weil insgesamt seid ihr ja tatsächlich auch, also es gibt Regionen und Subregionen an der Nahe, wo kaum Riesling steht. Also das Guldenbachtal hast du 8% Riesling und 92% Burgundersorten. Und ihr habt diese enorme Kühle, die dazu führt, dass die Weine, gerade Grauburgunder, eine Rebsorte, die ja eigentlich eher eine Pest ist, sozusagen, Entschuldigung, bei euch unglaublich viel Frische entwickelt. So ein Scherz. unglaublich viel Säurezug hat, eine ganz klare und diese ganzen ordinären und miefigen Noten, die das ja gerne hat, wenn es zu warm wird, was immer so ein bisschen nach eingeschlafenen Füßen riecht und schmeckt, das passiert da ja nicht. Und ihr könntet da eigentlich einen total neuen Maßstab setzen. Und ihr tut das ja auch. Ihr habt ja auch eine Reserve vom Grauburgunder, die das wirklich wunderbar demonstriert.
Aber da komme ich, wenn ich darf, komme ich zurück auf deine erste Beschreibung von meiner lieben Frau. Ich erzähle immer, dass mein Problem in der Kommunikation, wir sind ein Weingut, was alles kann, in Anführungszeichen. Liebe Bernd Blind schon wieder, ich kann das nicht beurteilen, aber ich bin davon überzeugt, dass die beste Winzerin der Welt ist. Nicht nur die hübscheste, auch die beste. Entschuldigung, Rebecca. Und nein, aber das schon ist für mich, wenn du an Raumland denkst, denkst du an Senkt. Wenn du an Klaus-Peter denkst, denkst du an Riesling. Also das sind die Winzer, die richtig gestempelt sind. Und wir sind nicht gestempelt, Vorteile, Nachteile. Und ich merke, dass die Leute, die... Ich will sagen, dass ich nicht klar damit komme, aber das ist manchmal schwer in meiner Arbeit. Ich bin für die Kommunikation, für den Verkauf, also ich sage immer, ich verkaufe meine Frau, aber ich muss Argumente haben, um sie zu verkaufen. Und wenn ich sage, sie kann alles, das ist kein Argument. Also mein Staubsauger kann alles. Ja, okay. Also das ist zu einfach, zu simpel. Und deswegen sage ich nochmal, als Luxusproblem, sie ist geil. Also was sie macht, das ist Wahnsinn. Und sie war überall in der Welt, um zu lernen. Ich habe Romane Conti erwähnt. Sie hat bei Ruinart gearbeitet. Und dann sind die Sekte hervorragend. Sie ist jedes Jahr beim Printemps Champagne, wird sie eingeladen von den ganzen Winzern, groß oder klein. Sie hat bei Pichon Contes gearbeitet. Sie war in Neuseeland. Sie war in Südafrika. Sie war in Österreich. Sie war in Deutschland. Also eigentlich, sie war überall, wo man touchen kann, lernen kann. Mein Schwiegervater hat auch sehr viel beigebracht, was Probieren angeht durch Goemio. Sie war immer dabei und schon mit 12, 13, 14 hat sie die ganzen Weine mitprobiert. Bessere Schule gibt es nicht.
Vielleicht
probiert.
Hilft's.
Mitprobiert. Nein, aber das ist die beste Schule der Welt. Probieren, probieren, probieren. Ne? Also ja. Learning by doing. Ich sehe das mit meinen Kindern auch. Deswegen, also sie hat einen Lebenslauf, was sie total umgewandelt hat in den Wein, finde ich persönlich. Und deswegen nochmal, ich wiederhole, Luxusproblem, aber jetzt haben wir ein Pinot Noir. Ich fand die Beschreibung sehr nett. Ich bringe das hier natürlich mit, wenn ich mal nach Hause fahre, kann ich sagen, ich habe alles aufgenommen und ich werde sagen, dass du das gesagt hast.
Das wird ja sogar live gehen.
Kann sie nachhören.
Wir hatten gestern mit Eat Berlin hatten wir schon zwei Veranstaltungen und das ist toll, weil die Leute reagieren total positiv und einige sagen, boah, dieses Wein war grandios und der andere kommt und sagt, der Sekt war so. Also das ist immer sehr, eigentlich ist es toll, ich muss das positiv mitnehmen.
Also wenn ich persönlich noch eine Einschätzung abgeben darf, was eigentlich das größte Drama ist, ist, dass ihr nicht die Kudos und das Lob für die Sekte kriegt, das ihr verdient.
Ja, das stimmt.
Weil es gibt immer diese 10 Jahren degorgierten Sekte immer im Wechsel, einmal Riesling und im nächsten Jahr dann Burgundersorten. Habe ich das richtig abgespeichert? Oder? Ihr habt sie nur immer im Wechsel angestellt beim Goemio.
Genau. Wir haben 4, 5 Sekte, 1, 2, 3, 4, 5 Sekte und die zwei, die du erwähnst, das ist einmal Goldloch.
Ja.
Das ist eine große Lage, woraus wir einen Sekt machen. Dies ist, also aktuell, das ist der 17er und der 77 Monate auf der Hefe und der hat Zero-Dosage Sprit Nature. Für die Geschichte war mein Schwiegervater dagegen damals und das war der erste Wein, den wir mit Carolin gesagt haben, wir bringen das auf den Markt gegen dich. Und wir haben das eigentlich schwarz unter dem Tisch auf der Prowein gebracht. Wir hatten nur 6 Flaschen. Wir haben gesagt, wenn jemand das mag, haben wir ein Problem, weil der hat gesagt, das ist zu knackig, zu geradlinig, er versteht, es schmeckt, aber können wir das verkaufen? Und nach einer Stunde musste ich im Weingut anrufen, dass wir uns noch mehr Flaschen bringen, weil die Leute haben gesagt, ich habe gehört. Also zum Thema Goldloch.
Ja.
Und der zweite, den du erwähnst, das ist Cuvée Mo.
Ja.
Cuvée Mo, Monika, meine Schwiegermutter. Ara, die Kinder, Victor, mein Schwager, wir sind schon sehr familienorientiert.
Ein bisschen.
Cuvée Arminius wird es nicht geben. die Cuvée Mo ist eine Cuvée aus Spätburgunder und Weißburgunder. Und der aktuelle ist der 13er Jahrgang und er ist 111 Monate auf der Hefe gewesen. Und das Verrückte schon wieder, verrückte Frau, verrücktes Leben. Der Jahrgang davor war 14. Das heißt, da ist Carolin auch sehr konsequent. Sie bringt auf den Markt, wo sie denkt, das ist jetzt gut, jetzt passt. Das gleiche haben wir Pinot Blanc und Pinot Gris Reserve. Es springt von, also der aktuelle Jahrgang ist 20er Jahrgang und dann wir waren bei ihm 18 und dann gehen wir zum Angriff. Also das ist total nach ihrem Gusto und das ist schon wieder mein Job zu sagen, liebe Sommeliers, eure Weinkarte wird ein bisschen wild sein, aber jetzt habe ich den und nicht den, also das ist schon lustig. Aber zum Thema Sekt, das ist schon verrückt, wie zurzeit das auch anerkannt wird trotzdem. Also ich finde, dass die Sektmacher, die machen einen super Job. Also das ist auch ein Verband für Sektproduzenten in Deutschland. Als Hauptchef ist der Platz dran, das ist der Herr Raumland. Und dieses Sektstatut vom VDP ist auch, entwickelt sich immer mehr. Da ist Caroline auch in dem, in dem Panel zu probieren und diese Anerkennung als Sektstatut, VDP-Sekt oder VDP-Sekt-Prestige. Aber du merkst, dass die deutschen Sekte, die werden immer mehr präsent.
Aber, ja, aber verkaufen sie sich auch? Also ich meine, also jetzt wirklich unter uns, wir sind ja, hört ja keiner zu. Also geht's aufwärts? Also ist es so, dass wirklich, dass du es am Markt merkst, dass sich der deutsche Sektverkauf auch durchsetzen kann? Sie sind ja preislich, liegt ja preislich bei den Sachen durchaus oben, weiter oben.
Also unser Einstiegssekt kostet 20 Euro.
Nein, ich meine nicht den Einstiegssekt.
Also okay, Entschuldigung. Also die Frage ist schon, wir haben eine nette Weinkrise, jeder weiß das. Ne? Jeder sagt, die Weinkrise ist da, die Leute trinken nicht mehr, die Leute wollen vegan essen, ein paar Körnchen hier, ein paar Körnchen da und die wollen nur Sekt alkoholfrei trinken. Der einzige Wein, der läuft, ist Sekt bei mir. Oh, wie krass. Verrückt. Ich kriege jetzt Bestellungen aus Amerika zum Beispiel, die bestellen gar nichts wegen Steuer und so weiter, aber Palettensekt wollen die immer haben. Ja. Das ist schon, und aktuell Sekt mein Lokführer, das ist schon Wahnsinn.
Oh, krass.
Das ist schon sehr, sehr.
Ich glaube, der Killer war aber an der Stelle, also im positiven Sinne, dass ihr diese Mittelschiene nochmal eingeführt habt. Das habt ihr auch erst so vor 6-7 Jahren oder sowas?
Das haben wir vor 3 Jahren sogar.
Vor 3 Jahren.
Da hatte
Frau nämlich zu Planet Wein irgendwie dann so die ersten Flaschen mitgebracht und das war wirklich, wo du denkst so, wow, das hat aber Gesicht. Aber
du merkst, ich sitze mich gerade, weil das ist ein Wein, den ich haben wollte. Meine Frau wollte das nicht machen. Ich habe 7 Jahre gewartet. 7 Jahre, wie sie gesagt hat, das schmeckt, wie sie das will.
Ja.
Also das ist unser Einstieg-Sekt ohne Jahrgang, aber das ist ein Cuvée Perpetuel. Und sie wollte das nicht so von heute auf morgen machen, deswegen sollte sie dann warten, dass es da sich ein bisschen etabliert. Mhm. Der Pinot de Deal ist ein Cuvée aus Pinot Blanc, also wie Cuvée Mot, Pinot Blanc, Pinot Noir. Ein kleines bisschen dosiert im Vergleich zu den anderen, der hat ungefähr 3 Gramm Dosage. Mhm. Also die anderen im 1 Gramm oder 0 Dosage, also wir haben da schon...
Auch 3 ist wahnsinnig
wenig. Also, wir sind schon sehr straight.
Ja.
Mhm. Und der Pinot de Deal wurde ursprünglich auf den Markt gebracht für Gastronomie. Und das ist so explodiert, dass wir sogar ein Jahr später den Pinot de Deal Rosé auf den Markt gebracht haben. Und wir sind unter uns, aber ich hatte am Anfang ein Problem mit dem Rosé zu verkaufen, weil die Weinleute haben gesagt, Rosé ist nicht für mich. Also Rosé, das ist für einen Strand mit Plastikglas und Eiswürfel drin und es muss pappig süß sein. Und unser Rosé ist sogar mit Pinot Noir dosiert und hat hat weinige Noten, die sind richtig genial. Also insofern, wir haben mit den 2 Weinen, die du mittelklassig nennst,
preislich.
Entschuldigung, mittelpreislich, das meine ich damit. Die sind echt mein
Cash-Cow.
Mein jeden Tag Arbeit aktuell.
Ja.
Okay. Krass.
Sehr schön, vielen Dank, dass du da warst. Wenn jetzt hier noch jemand eine Frage hat. Ja, oder?
Danke.
Da ist noch eine Frage.
Wo liegt der Preis Wein? Der Weinpreis? Der
Wo liegt also der du Weinpreis? Hast schon gut probiert.
Drittes Glas, oder?
der Wein liegt bei 72 Euro die Flasche.
Den haben wir euch verwöhnt hier mit den großen Geschossen von 2 Winzern, sind verwöhnt worden. Dafür sage ich auch nochmal ganz herzlichen Dank.
Du, euch und Bernhard, vielen Dank, weil ohne dich, ohne euch wäre ich heute nicht da und könnte ich nicht über meine Frau reden und ich freue mich immer. Aber danke.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.